Diese Podcast-Folge sprengt den Rahmen. Sie ist super lang und wir haben sie in zwei Teilen aufgenommen. Am Mittwoch, vor zwei Tagen, habe ich mich mit Ines getroffen, um den ersten Teil aufzunehmen. Als die Folge dann gerade fertig war für die Veröffentlichung, flatterte aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium die Meldung rein, wie die Bundesregierung künftig mit dem Herdenschutz umgehen will. Also da gab es diese 9 Empfehlungen für den Herdenschutz. Daraufhin haben Ines und ich uns nochmal gestern Abend zusammengesetzt und haben den zweiten Teil aufgenommen. Und als ich heute Morgen den Download-Link zu dieser Broschüre vom Bundeslandwirtschaftsministerium gesucht habe, musste ich feststellen, es gibt diese Broschüre nicht mehr online. Sie wurde also offline genommen und meine Recherchen haben ergeben, warum. Und zwar gab es zu viele Proteste dagegen. Tatsächlich haben wir auch festgestellt, dass es dort viele, viele technische Unschärfen gibt und viele Unwahrheiten, die da drin standen. Vielleicht wird sie jetzt einfach überarbeitet, wir wissen es nicht. Aber eins kann ich euch sagen, in den nächsten 90 Minuten bekommt ihr alle Hintergründe und alle Infos und alles, was ihr wissen müsst, rund um das Thema Wolfspolitik in Deutschland.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Es ist Freitag und hier ist eine neue Folge vom Wolfspodcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. An meiner Seite heute wieder Insiderin Ines. Viele von euch kennen sie. Sie ist Regierungsoberamtsrätin und Diplom-Verwaltungswirtin und arbeitet in einer Bundesbehörde und ist seit 30 Jahren im öffentlichen Dienst. Daher kennt sie Naturschutzrecht, Behördenpraxis und die politischen Hinterzimmer und spricht auch heute wieder hier im Podcast Klartext. Und natürlich ist sie ehrenamtlich im Natur- und Artenschutz tätig. Bühne frei für Ines. Hallo und herzlich willkommen, Ines.
Hallo Sabine, auf ein neues.
Auf ein neues. Wir haben uns heute richtig viel vorgenommen. Wir werden heute viele aktuelle Fälle besprechen, zu denen es einfach mal unfassbar viele Fragen gibt von euch, aber auch von uns. Und ich würde vorschlagen, ich fasse das einfach mal ganz kurz zusammen, damit ihr wisst, was euch hier erwartet in dieser Folge heute. Wir sprechen heute ein weiteres Mal über Hamburg und über den Wolf vom Jungfernstieg, dann über den Kreis Olpe. Wir blicken nach Nordhessen, in die Grafschaft Bentheim, nach Füssen und ins Oberallgäu. Und natürlich wird es auch nochmal um das Bundesjagdgesetz gehen, was Jäger jetzt genau dürfen mit in Krafttreten des neuen BJG und was eben nicht. Wir müssen jetzt nur schauen, Ines, dass wir den Überblick behalten und immer schön Häkchen dahinter machen, damit wir nicht irgendwas vergessen oder übersehen, ne?
Also wenn es ums Häkchen machen geht, ne, mache ich einen Vorschlag.
Ja.
Wir schaffen diese neuen diskriminierenden Sonderregelungen im Bundesjagdgesetz für den Wolf wieder ab.
Okay.
Dann brauchen wir nur ein Häkchen zu machen.
Dann ist die Sendung fertig, dann können wir nach Hause gehen.
Ja, dann ist vor allen Dingen dieser ganze Irrsinn beendet.
Ja, das wäre schön. Aber das wird leider ein Traum bleiben. Heute müssen wir uns damit noch auseinandersetzen. Vielleicht sind wir ja irgendwann mal so weit, dass es so ist. Aber momentan haben wir noch einen Batzen Arbeit, der vor uns liegt. Und Ines, ich würde vorschlagen, den Anfang macht jetzt mal Sachsen-Anhalt. Was ist da los, was an mir vorbeigegangen ist, völlig an mir vorbeigegangen ist?
Also ausgerechnet Sachsen-Anhalt, was bisher immer geglänzt hat durch ein hervorragendes wissenschaftliches Wolfsmonitoring und Wolfsmanagement, ausgerechnet hier in diesem Bundesland ereignete sich der erste Skandal, zumindest der jetzt bekannt wurde. Es gab im Vorfeld schon Gerüchte, dass es da zu weiteren Übergriffen gekommen ist von Wölfen auf Schafe an einem Elbdeich. Der Freundeskreis Freilebender Wölfe hatte daraufhin eine UIG-Anfrage gestellt an alle zuständigen Behörden im Rundumschlag, weil bisher ja nicht geklärt ist. Es gab keine offizielle Zuständigkeitsverordnung, Zuständigkeitsverlagerung, Mitteilung der Behörden, welche Behörden denn jetzt für was zuständig sind. Daraufhin hatte der Freundeskreis Freilebender Wölfe dann mehrere Behörden in Sachsen-Anhalt angeschrieben. Natürlich auch die untere Jagdbehörde des Landkreises Wittenberg. Dann bekamen wir plötzlich die Mitteilung, es wurde ein Wolf des Golmer Rudels geschossen.
Ach du meine Güte.
Und die Behörden hatten natürlich nicht geantwortet auf die UIG-Anfrage. Dann sind wir, Mitarbeiter kann man nicht sagen, also die Mitglieder des Freundeskreis Freilebender Wölfe, die sind dann in die Ermittlungen eingestiegen und haben dann weitere UIG-Anfragen gestellt. Und eine Behörde teilte dann mit, dass der Jäger, der den Wolf erlegt hatte, die Übergabe zwecks Beprobung und Begutachtung die ja dringend notwendig ist für das Monitoring, was das WZI durchführt, also das Wolfskompetenzzentrum durchführt. Der Jäger hatte die Herausgabe des erlegten Wolfes erst verweigert. Dann hat die untere Jagdbehörde des Landkreises Wittenberg die Herausgabe angeordnet. Aber der Jäger hatte den Wolf zerstückelt.
Bitte?
Hat den Kopf, die Gliedmaßen und den Schwanz abgetrennt. Hat sie vermutlich als Trophäe behalten und hat dann den geschändeten Körper, also den Rumpf, dann an das WZI übergeben. Nach der Untersuchung stellte sich heraus, dass es nicht mal der Wolf war, auf den die Jagd gerichtet war, also auf den sogenannten Schadwolf. Es wurde also ein völlig unbeteiligter, völlig unauffälliger Wolf erschossen.
Das ist unglaublich.
Ja, was hier noch hinzukommt, ne, der Freundeskreis Freilebender Wölfe hatte zusammen mit der UIG-Anfrage an die Behörden, auch an die untere Jagdbehörde des Landkreises Wittenberg, hingewiesen auf die Rechtswidrigkeit dieser Maßnahme.
Der hätte gar nicht abgeschossen werden dürfen, der Wolf.
Nein.
Okay.
Also da kommen wir vielleicht noch zu, wenn wir nochmal auf das Bundesjagdgesetz eingehen. Das ist wirklich schockierend. Da kann man nichts weiter zu sagen. Aus der Antwort geht hervor, dass eine Mitarbeiterin der unteren Jagdbehörde des Landkreises Wittenberg per Zuruf sozusagen den zuständigen Jäger die Erlaubnis erteilt hat, einen Wolf zu schießen.
Also das heißt, das lag gar nicht schriftlich vor, sondern das wurde
Das ist nicht bekannt,
okay.
ob diese Mitarbeiterin dem Jäger das schriftlich erlaubt hat oder mündlich oder ja.
Also
per Telefon, keine Ahnung. Jedenfalls ein Fall ohne Genehmigung.
Mhm. Ja? Was weiß man über den Jagdausübungsberechtigten, der diesen Wolfsmord vorgenommen hat? Ist das ein Jagdpächter? Ist das ein Hobbyjäger? Wer ist das?
Keine Ahnung.
Okay. Nun ist es ja aber so, dass nach Paragraph 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Benatsch G, jetzt werde ich mal ein bisschen...
Wow, hast gut gelernt.
Ja, genau. ich habe mir so Karten gemacht, die liegen hier immer für jede Folge, weil ich brauche immer so Background-Infos und jetzt brauche ich die Karte Aneignung. Das sind so Karteikarten, da steht Aneignung. Nach diesem eben genannten Paragraphen ist es verboten, Tiere besonders geschützter Arten in Besitz oder Gewahrsam zu nehmen. Also der Jäger hat jetzt eigenmächtig diesen Wolf behalten, was er nicht darf, weil nach wie vor ist ja der Wolf eine streng oder besonders geschützte Art.
Beides.
Okay.
Er ist besonders, also es gibt im BNHG zwei Kategorien, wenn man das so sagen möchte. Es gibt einmal besonders geschützte Arten und es gibt streng geschützte Arten. Und das ist definiert über den Paragraphen 7 Absatz 2, ist das, glaube ich, Absatz 2, ja, Nummer 13a und Nummer 14a.
Genau. Gut. Kann man also nachlesen, wenn man sich dafür interessiert.
Genau.
Da steht also drin, in dem, was ich jetzt gerade hier habe, steht drin, dass der Jäger ein Tier einer solchen Art nicht in Besitz oder Gewahrsam nehmen darf. Und auch nicht verarbeiten darf. Nun ist hier ja alles schiefgelaufen. Im Prinzip, wir fassen zusammen, da wurde
rechtswidrig
den Wolf abgeschossen und der wurde zerlegt und nur in Teilen den Behörden übergeben.
Genau.
Und die Behörden haben da mitgemacht. Die haben gesagt, nee, Rumpf reicht uns, lass gut sein, oder wie?
Genau. Ja.
Und die Frage.
Die haben sich nicht mal gewehrt. Und darauf bestanden, dass der Jäger den Wolf herausgibt, weil hier kommt ja noch hinzu, Deutschland ist ja weiterhin verpflichtet, das Monitoring durchzuführen. Und das kann man nur durchführen, wenn ich jeden Wolf untersuche.
Mhm.
Es kommt nämlich auch auf die Gesundheitsdaten an, auf die Altersstruktur und so weiter. Wichtig ist ja auch für die Untersuchung des Tieres, den Zustand des Tieres, der Kopf, für die Bestimmung des Alters, das Gebiss,
die Zähne, genau.
Das Zustand des Gebisses und so weiter. Ne? Das sind alles wichtige Daten für das wissenschaftliche Monitoring und das hat der Jäger hier sabotiert.
Oh. Was, ganz kurz, in meiner Fantasie, was will der mit dem Kopf machen?
Das ist eine Trophäe, eindeutig.
Und mit den Beinen?
Ja, wahrscheinlich die Krallen, denke ich mal.
Und den Schwanz hängt er dann an seiner Autoantenne? Ja, so wie früher der Fuchsschwanz, kommt jetzt der Wolfsschwanz daran.
Genau, den hängt er sich an seine Mütze oder sonst wohin, weil er wahrscheinlich einen zu kleinen hat.
Das ist möglich, aber das Problem, was ich jetzt habe, ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich bin jetzt wirklich hier eiskalt von dir erwischt worden.
Es ist natürlich auch erschütternd, ja, dass die Behörden das mitmachen, dass die sich das gefallen lassen. Also ich bin ja auch entsetzt über die Naturschutzbehörden in Sachsen-Anhalt. Ne? Hier spreche ich jetzt ganz insbesondere das Landesamt für Umwelt an und das Landesverwaltungsamt und auch den Umweltminister von Sachsen-Anhalt, Herrn Professor Willingmann. Das kann nicht sein, dass die sowas hier durchgehen lassen.
Ja.
Es ist schockierend. Ja, der Wolf ist immer noch eine besonders und eine streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz.
Ja.
Und die Naturschutzbehörden haben die Aufgabe und die Verpflichtung, für den Schutz der Arten zu sorgen. Und Vergehen dagegen auch nachzugehen.
Mhm.
Es kann nicht sein, dass sie sich sowas bieten lassen.
Ja.
Es ist unglaublich.
Wie sieht es denn jetzt in der Region mit Rissen aus? Jetzt wurde ja der falsche Wolf geschossen. Gibt es jetzt dort weiter Risse? Und lag der Herdenschutz vor? Was weiß man darüber?
Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Die Jagd war ja gerichtet auf den Rüden GW4012M. Dieser Wolf wurde sozusagen freigeklagt vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Dazu gab es Anfang des Jahres ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Magdeburg. Und das hatte entschieden, dass der Wolf nicht abgeschossen werden darf, weil eben die Möglichkeiten des Herdenschutzes nicht ausgeschöpft waren.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, das Oberverwaltungsgericht Magdeburg, und das fand ich damals absolut obercool, die hatte sogar noch eine Kaufempfehlung mit Link in das Urteil geschrieben, wo sich der Schäfer denn für wirklich wenig Geld geeignete Zäune noch kaufen kann, damit er den Herdenschutz aufrüsten kann.
Das haben die da reingeschrieben, die Richter.
Das war total klasse.
Toll.
Ja, rechtlicher Hintergrund ist im Prinzip ganz einfach. Und das hat sich, das muss ich jetzt auch nochmal betonen, überhaupt nicht geändert.
Mhm.
Es ist nach wie vor so, dass Entnahmen oder Ausnahmen von geschützten Arten, Tötung von geschützten Arten nur unter strengen Voraussetzungen stattfinden dürfen.
Ja.
Das ist Artikel 16 Absatz 1 der FFH-Richtlinie. Mhm. Und da steht drin, dass die Tötung das allerletzte Mittel ist. Mhm. Und vorher alle Alternativen auszuschöpfen sind. Also nur das Ultima Ratio. Das heißt, umgelegt jetzt auf diesen Fall, wenn es noch Möglichkeiten gibt, den Herdenschutz zu verbessern, dann sind diese auszuschöpfen, bevor ich hier ein Tier einer geschützten Art abschieße. Noch dazu, wo es eine gefährdete Art ist. Das entspricht auch nicht den Vorgaben der Aarhus-Konvention, dass Behörden diese Entscheidungen zum Abschuss eines Wolfes nicht veröffentlichen vorher, damit eben Umweltverbände die Möglichkeit haben, solche Maßnahmen einer rechtlichen Prüfung zuzuführen.
Mhm.
Das wurde alles geheim gemacht und dann noch auf Abruf sozusagen, ohne dass hier die artenschutzrechtlichen Prüfungen durchgeführt worden sind.
Mhm.
Es muss zum Beispiel, und da spielt es überhaupt keine Rolle, in welchem Gesetz das steht, es muss durchgeführt werden, eine Prüfung, um zu ermitteln, wie wirkt sich denn diese Tötung auf den Erhaltungszustand aus?
Mhm.
Ist er dadurch gefährdet oder ist die Erreichung des günstigen Erhaltungszustandes dadurch gefährdet?
Mhm.
Und solche Prüfungen haben nicht stattgefunden.
Mhm.
Na, man hat dann einfach, das war wirklich ein Willkürakt, ne? Trotz des Urteils des OVG, einfach willkürlich dann einen Wolf abgeschossen.
Also das Thema Aneignung haben wir ja schon in einigen Folgen vorher besprochen. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das so schnell so akut wird. Was gibt es zum Thema Aneignung noch zu sagen?
Es gibt einmal nach § 44 BNHG das sogenannte Besitzverbot oder Besitzverbote und es gibt die Vermarktungsverbote. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das Besitzverbot sagt aus, dass es verboten ist, Tiere der geschützten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu nehmen, in Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten. Heißt hier in dem Fall zerstückeln. Ne? Etwas anderes ist das Vermarktungsverbot. Das beruht auf dem Washingtoner Artenschutzabkommen und darauf dann die EU-Artenschutzverordnung. Das sagt aus, dass es verboten ist, mit Tieren oder Teilen von ihnen, die erkennbar zu geschützten Tieren gehören, verboten ist, zu handeln. Und Deutschland hat mit dem BNHG, mit dem Besitzverbot, eine Vorgabe der EU-Artenschutzverordnung umgesetzt, um dieses Verbot des Handelns, der kommerziellen Ausbeutung effektiv vorzubeugen, hat man verboten, solche geschützten Tiere überhaupt erst in Besitz nehmen zu können. Ja? Mhm. Jetzt ist es so, dass ein Verstoß gegen das Besitzverbot nur eine Ordnungswidrigkeit ist nach dem BNHG, aber mit sehr hohem Bußgeld belegt werden kann. Aber ein Verstoß gegen das Vermarktungsgebot, also hier Trophäenhandel und so weiter, das ist eine Straftat. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Aneignungsrecht. Jäger behaupten ja immer, sie hätten das Aneignungsrecht, wenn geschützte Tiere im Jagdrecht stehen. Und hier kommt das alte Thema wieder hoch, Konkurrenz zwischen dem Artenschutzrecht und dem Jagdrecht. Was gilt denn hier? So, es gibt auch schon Rechtsprechung dazu, es gibt Urteile dazu, was dann hier Vorrang hat. Also ganz einfach ausgedrückt, haben die artenschutzrechtlichen Verbote des Paragraphen 44 BNHG Vorrang oder das Aneignungsrecht des Jägers? Mhm. Was meinst du?
Naja, ich denke mal BNHG.
Ja. Ne? Ja, genau. Weil, wer sich dafür näher interessiert, der beschäftige sich mal mit dem Paragraphen 37 Absatz 2 Satz 2. Das ist ein bisschen verschachtelt ausgedrückt, aber im Grunde sagt diese Vorschrift aus, dass diejenige Vorschrift Vorrang hat, die die spezielleren, wirksameren Regelungen zum Schutz und zur Pflege der betreffenden Arten haben. Mhm, mh. Und ich sag mal, das Totschießen einer Art oder das Zerstückeln einer geschützten Art, das ist ja wohl keine spezielle Regelung zum Schutz und zum Pflege.
Nein.
Zur Pflege der Tiere. Nein. Ne? Also hat hier die Arten, haben hier die artenschutzrechtlichen Regelungen des BNHG, hier geregelt den BNHG Vorrang. Mhm. Das heißt, die Besitzverbote und das Vermarktungsverbot greifen hier vollumfänglich und der Jäger kann sich hier nicht auf sein Aneignungsrecht berufen.
Wie kriegen wir das jetzt in die Köpfe der Jäger rein? Die wollen das ja nicht verstehen. Die freuen sich, glaube ich, auf nichts mehr als auf die eigenen Wölfe zu Hause im Wohnzimmer oder vorm Kamin oder im Büro einen Wolfskopf an der Wand. Gibt's ja hier in Berlin. Okay. Wie kriegen wir das in die Köpfe rein, dass die das einfach nicht dürfen und dass noch viel wichtiger, dass wenn wir mal so einen erwischen oder wenn wir zum Beispiel, wir haben ja auch wir gehen ja investigativ auch vor, wenn wir zum Beispiel mitkriegen, dass jemand mit dem Kopf handelt. Ne? Mhm, das traue ich mir durchaus zu, dass wir da weiterkommen. So,
Strafanzeige.
Das heißt, ja, sowieso. Aber wie kriegen wir das in den Kopf der Leute rein, dass die das nicht dürfen und dass die jetzt bitte mal da sich jetzt zurücknehmen und ihre Finger von den Wölfen lassen, wenn sie schon töten, dass sie die wenigstens ordnungsgemäß abliefern und nicht damit noch Schindluder treiben. Wie kriegen wir das in die Köpfe rein? Wie kriegen wir das rein?
Ja, das weiß ich nicht, wie du irgendwas in Holzköpfe reinkriegst. Keine Ahnung. Ich bin von der Menschheit sowieso so enttäuscht. Ich erwarte da nichts mehr.
Okay. Also,
aber dazu muss man sagen, ja, und hier muss ich auch nochmal die Naturschutzverwaltungen in die Pflicht nehmen. Ja, die dürfen sich sowas nicht bieten lassen. Mhm. Die müssen hier auf Herausgabe des Körpers bestehen, weil Deutschland hat nach wie vor die Pflicht, hier ein Monitoring durchzuführen und gerade bei Anhang 5 Arten ist ein wissenschaftliches Monitoring das A und O. Mhm. Es muss wirklich, ja, ich will nicht sagen lückenlos, weil das gibt es ja nicht sowas, aber es muss wirklich, es dürfen keine Ungewissheiten bestehen über den Zustand der Population. Mhm. Das ist eine zwingende Voraussetzung nach Artikel 14 der FFH-Richtlinie, um Arten nutzen zu können, also auch bejagen zu können. Ja. Sobald kleinste Unsicherheiten über den Zustand der Population bestehen, haben die Staaten die Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass die Population in einen günstigen Erhaltungszustand kommt und von jeglichen jagdlichen oder Entnahmemaßnahmen abzusehen. Auch bei Unsicherheiten. Ja. Ne, das kann nicht sein. Und wenn durch solche jagdlichen Maßnahmen oder durch solche Jäger hier die Arbeit der Naturschutzbehörden auch noch behindert wird, na gut, damit habe ich mich jetzt nicht befasst, was das für ein Vergehen sein könnte, weiß nicht. Die eine Behörde behindert die andere, keine Ahnung. Ja,
die können sich aus meinetwegen auch die Köpfe einhauen, bloß sie sollen wirklich ihre Arbeit machen, die sollen dafür sorgen.
Aber sich hier wegducken und gar nichts machen, das geht überhaupt nicht.
Nein, natürlich.
Das geht gar nicht. Es ist auch so, weil von den Verboten nach § 44 können ja Ausnahmen genehmigt werden. Also zum Beispiel auch die Ausnahmegenehmigung, sich Teile oder das Tier einer geschützten Art aneignen zu dürfen. Das ist aber eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, die von einer Naturschutzbehörde auszustellen ist.
Genau.
Ja. So, und damit nochmal, ne? Also ich trete den Naturschutzbehörden in Sachsen-Anhalt hier in den Arsch. Mhm. Die sollen sich sowas verdammt nochmal nicht gefallen lassen.
Ja. Natürlich
das
nicht.
Ist unfassbar.
Weil wir haben ja auch, wir als Bürgerinnen und Bürger haben ja auch ein Wort mitzureden, was mit den Tieren da draußen im Wald passiert.
Genau so ist es, weil die Wildtiere gehören niemandem.
Genau.
Ja. Niemand hat das Recht, hier mit einer Flinte durch den Wald zu gehen oder durch die Wiesen zu streifen und hier Tiere tot zu schießen.
Ja.
Was sich Jäger hier herausnehmen, das ist unfassbar.
Ja.
Das ist asoziales Verhalten.
Da müssen wir
zu Lasten der Gemeinschaft. Und das ist gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel.
Jetzt müssen wir ganz kurz die Frage noch klären, weil die wird kommen. Da werden sich viele Leute drüber aufregen, über diesen Fall in Sachsen-Anhalt. Gibt es da eine Möglichkeit, gegen zu klagen, Strafanzeige zu stellen, gegen whoever, meinetwegen Behörde oder Jäger unbekannt? Aber gibt es da eine Möglichkeit oder sind uns auch da die Hände gebunden?
Natürlich, jeder kann eine Strafanzeige stellen.
Gut. Ja. Dann würde ich sagen, fühlt euch bemüßigt. Ran.
Genau, ne? Ja. Also wie gesagt, die untere Jagdbehörde des Landkreises Wittenberg hat das verbockt, trotz Belehrung, dass das alles rechtswidrig ist. Und die berufen sich ja bei ihren Schandtaten auf das neue Bundesjagdgesetz, hier auf den Paragraphen 22d Absatz 3.
Mhm.
Genau, ne? Da dürfen dann Wölfe ohne Genehmigung abgeschossen werden. Sogar das ganze Rudel, wenn die Schäden nicht aufhören. Also einfach so, ne, willkürlich.
Das
ohne
ist doch
Prüfung.
So eine Art Gefahrenabwehr oder sowas war das doch.
Genau, darauf berufen die sich, ne, und sagen dann, naja, das ist doch rechtmäßig. Nein, ist es nicht, weil Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz bindet die Exekutive an Recht und Gesetz. Und dazu gehört nach der Rechtsprechung des EuGH auch das höherrangige Recht der Union. Das heißt hier die FFH-Richtlinie und die Urteile des EuGH.
Mhm. Und die sind eindeutig, ja.
Genau. Und wenn eine Amtsperson wissentlich gegen dieses höherrangige Recht verstößt, dann kommt auch noch der Tatbestand der Vorsätzlichkeit hier mit ins Spiel. Das heißt, hat ein Amtsträger vorsätzlich die Tötung einer streng geschützten Art angewiesen, hat er sich mitstrafbar gemacht. Das heißt, in dem Fall könnt ihr nicht nur den Jäger anzeigen, sondern auch die zuständigen Amtspersonen.
Mhm.
Die haben sich mitstrafbar gemacht.
Gut. Ja, dann legt los. Ne? Ihr wisst, was zu tun ist. Ines hat das jetzt gut beschrieben. Andere Möglichkeiten haben wir nicht und wir, Ines und ich, wir können nicht alles machen. Wir haben verschiedene andere Strafanzeigen laufen und da brauchen wir jetzt wirklich dringend Unterstützung. Aber ich weiß, dass unter euch ganz, ganz viele sind, die, wenn sie sowas hören, sofort sagen, ich mache damit, ich stelle eine Strafanzeige.
Wichtig ist auch, dass diese Informationen an die Behörden herangetragen werden. Das alles, was sie jetzt machen, stellt potenziell eine Straftat dar. Hm. Wenn dann ein Bürger Kenntnis davon erhält, dass ein Wolf abgeschossen worden ist, dann Strafanzeige stellen.
Genau.
Auf einen Punkt möchte ich auch noch hinweisen, das ist auch noch ganz wichtig. Deutschland hat zwar in einigen Teilen ein recht gutes funktionierendes Wolfsmonitoring, aber es entspricht immer noch nicht den Anforderungen, wie es sein müsste, um verlässliche Aussagen geben zu können über den Zustand vor allen Dingen der lokalen Population. Bleiben wir mal bei dem aktuellen Fall in Sachsen-Anhalt. Da ist aktuell nicht bekannt, wie die Rudelstruktur ist. Man weiß nicht, ist da eine Fee, die gerade Welpen zur Welt gebracht hat? Sind dort Jährlinge, die eventuell bei der Aufzucht der Welpen helfen können? Wer ist der Vater? Wer ist die Mutter? Also man weiß nichts aktuell. Und jetzt kommt noch etwas anderes hinzu. Wenn ich, also rein rechtlich ist es so, ne, nach den Urteilen des EuGH und nach der FFH-Richtlinie, wenn ich keine belastbaren Daten über den Zustand der Population habe, das gilt ja jetzt nicht nur für die große, ich sag mal jetzt hier für die zentraleuropäische Population, sondern das gilt ja auch für die lokalen Populationen. Ne? Wenn ich keine belastbaren, zuverlässigen Daten habe über den Zustand der Population, haben jegliche Eingriffe zu unterbleiben. Der Wolf ist immer noch eine geschützte Art. Jetzt kommt uns hier zu dieser Zeit auch noch das Jagdrecht zugute, weil nach § 22 Absatz 4 Bundesjagdgesetz ist jetzt die sogenannte Setz- und Aufzuchtzeit und jetzt gilt der Schutz der Elterntiere. Mhm. Und das ist beim Wolf nicht nur für die säugende Fähe, sondern auch für den Vaterwolf, weil die säugende Fähe in der ersten Zeit in der Höhle verbleibt, nicht rauskommt. Und sie ist in dieser Zeit auf den Vaterwolf angewiesen, der sie mit Nahrung versorgt und der sie beschützt. Mhm. Wenn Jährlinge da sind, tun die das Gleiche.
Wir sind jetzt genau in der Zeit, wo die mit der Aufzucht beschäftigt sind und wo kein einziger Wolf theoretisch geschossen werden darf.
Und warum das so ist, das ist ganz wichtig, weil es faktisch unmöglich ist, einen adulten Wolf von einem Jährling zu unterscheiden.
Ja.
Man kann nicht mal eine Fee von einem Rüden unterscheiden und schon gar nicht nachts, auch nicht mit Nachtsichtgeräten und so weiter.
Ja.
Das heißt, man schießt blind einen Wolf ab. Und man begeht als Jäger, also begibt sich in Gefahr, als Jäger eine Straftat zu begehen, weil er nicht sicher sein kann, dass er tatsächlich kein Elterntier abschießt.
Trotzdem sprechen wir in dieser Folge über nichts anderes als über geplante Abschüsse von Wölfen. Es ist so absurd.
Ja.
Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie sehr mich das befremdet, wie sehr diese ganze Diskussion sich jetzt in eine Richtung entwickelt, die eigentlich untragbar ist und wo wir ganz dringend aktiv werden müssen. Aber lass uns mal jetzt zum nächsten Fall kommen, den wir besprechen wollten. Da geht es auch um einen beantragten Abschuss. Und zwar hat diese Geschichte stattgefunden in Füssen im Allgäu. Das ist in Bayern. Weißt du, was da los war? Hast du das mitbekommen?
Ja, das war dieser Fall eines Wolfes, der sich in die Stadt verirrt hatte.
Mhm, genau.
Das erinnert mich so an den Hamburger Fall.
Richtig. Wobei das hier sehr unspektakulär war, muss man sagen, ne?
Ja, und trotzdem hatte wohl der Landrat eine Abschussgenehmigung beantragt.
Richtig.
Also so voll in Panik, nur wenn man da ein Wildtier sieht, ne, was auch noch völlig harmlos ist und offensichtlich auch sehr verängstigt war. Also ich kann sowas nicht nachvollziehen.
Naja,
die Menschen haben sich so entfremdet von der Natur.
Ja.
Die reagieren wie, also ich weiß nicht.
Also es kommt ja noch hinzu in Füssen, das war ja in den frühen Morgenstunden. Das heißt, es war jetzt nicht an so einem normalen Markttag in der Stadt oder an so einem normalen Tag, wo Touristen da spazieren gehen. Das war in den frühen Morgenstunden. Das ist genau die Zeit, in der Wölfe öfter mal in menschlichen Siedlungen gesehen werden. In der Regel sieht man das nicht, bekommt man das ja nicht mit, weil da schläft man ja noch, ne? Und nun hat es sich hier zugetragen, dass ein paar Leute das mitbekommen und auch fotografiert haben. Und sofort sind die Medien angesprungen und die ganze Geschichte ging steil. steil, ja. Und es wurde eine Gefahrenlage heraufbeschworen. Es ging schon darum, der Tourismus ist in Gefahr und so weiter. Medien haben da wirklich maximale Horrorszenarien beschrieben. Und daraufhin haben dann die Behörden einfach mal, oder beziehungsweise der Landrat hat dann eine Abschussverfügung beantragt. Und unseres Wissens nach, ich weiß jetzt nicht, was die im Hintergrund machen, aber hat er die nicht bekommen. Es gibt also für Füssen hier zumindest schriftlich keine Allgemeinverfügung oder keine Ausnahmegenehmigung zur Entnahme eines Wolfes. Finde ich schon mal sehr gut, weil stell dir mal vor, wenn wir jetzt anfangen, jeden Wolf, der sich menschlichen Siedlungen nähert, abzuschießen, dann haben wir ja bald hier Schweizer Verhältnisse. Das kann es nicht sein.
Das ist krank. Und ja. das geht einfach nicht.
Ja, das ist halt.
Macht einen sprachlos.
Es macht einen wirklich sprachlos. Wie gesagt, aber das ist ja da offensichtlich nochmal gut gegangen. Da laufen, glaube ich, auch ein paar UIG-Anfragen. Wir können es noch nicht mit Sicherheit sagen, dass das gut geht, aber zumindest sieht es so aus, dass da eben halt auch gesagt wurde von den Verantwortlichen, na, die formalen Voraussetzungen liegen hier halt einfach mal nicht vor. Den Wolf können wir nicht entnehmen. Aber ein anderer Fall ist heute dazugekommen. Der spielt auch in Bayern und der ist ein bisschen beunruhigender. Da hat nämlich das Landratsamt Oberallgäu eine Abschussverfügung erlassen und zwar schon am 30.04. Die wurde aber erst heute, und wir haben heute den 20.05. öffentlich gemacht, also liegt mal gut irgendwie, liegt 3 Wochen zurück. Ne? Und zwar betrifft es einen einzigen Wolf, der abgeschossen werden darf. Jetzt kommt's, Achtung. Demnach dürfen alle Jagdausübungsberechtigten im nordöstlichen Oberallgäu sowie im angrenzenden Ostallgäu diesen Wolf erlegen. Die Abschusszone betrifft den Bereich rund um den Kempner Wald, Kraftisried, Wildpolsried und Betzigau im Umkreis von 10 Kilometern. Das meldet das Nachrichtenportal Blaulichtreport Südschwaben. Der Einsatz von Nachtsichtgeräten ist erlaubt. Der Wolf darf also auch nachts gejagt werden. Ja, und warum ist das so? Warum gibt es diese Abschussverfügung? Der Wolf steht, Achtung, im Verdacht, für zahlreiche Risse von Schafen und Ziegen verantwortlich zu sein. Er steht im Verdacht, ja. Jetzt habe ich da heute mal so ein bisschen recherchiert, weil das ist eine Geschichte. Da haben mich ganz, ganz viele drauf angesprochen. Ich habe ganz viel Post dazu bekommen, Mails und Sprachnachrichten von euch. Und ganz, ganz viele Leute total befremdet. Und ich kann nur sagen, alles, was mir jetzt zur Verfügung steht an Infos, darunter unter anderem auch eine Sprachnachricht von einer Person von dort, lässt darauf hindeuten, dass da der nächste Skandal ins Haus steht. In dieser Sprachnachricht heißt es nämlich, sagt diese Person, sie kennt in dem Bereich nur Kuhweiden. Die sind das ganze Jahr da draußen, aber Schafe und Ziegen hat die Person von dieser Sprachnachricht da noch nie gesehen. Es gibt einen Hof, da stehen so ein paar Schafe direkt vor dem Hof, aber mehr soll es da nicht geben. Plus, nächster Hammer, beim LFU, beim Landesamt für Umwelt, sind keine Daten für Risse um den öffentlich gemachten Risszeitraum vom 18.04.26 hinterlegt. Selbst Anwohner wundern sich und werden sauer. Dort gibt es wahrscheinlich noch nicht mal einen Wolf, wenn überhaupt einen Durchziehenden, einen Durchzügler oder so. Auf jeden Fall einen Einzelwolf wahrscheinlich. Es gibt keine Daten für die Risse, ja. Es gibt dort auch keine Schafe und Ziegen und alle fragen sich jetzt vor Ort und werden auch sauer. Was wollt ihr? Wieso soll hier ein Wolf entnommen werden? Wie klingt das für dich, wenn du das hörst?
Ja, nach Willkür. Und wir wissen ja, dass Bayern hat zuerst gefordert, vom Bund den günstigen Erhaltungszustand des Wolfes zu erklären. Und von Bayern kommt auch die Forderung, sogenannte Weidezonen einzurichten, in dem angeblich kein Herdenschutz durchgeführt werden kann. Und was die jetzt hier machen, ist einfach ja jeden Wolf auf Sicht abschießen. Nur weil der sich da mal gezeigt hat, ne? Ohne Nachweise, ohne alles.
Oh, also, mit Lügen. Das, jetzt, hier werden ja, ja Lügen
genau,
aufgetischt.
Ne, Da wird willkürlich ein Wolf zum sogenannten Problemwolf erklärt, nur weil er gesehen worden ist. Und dann wird eine Abschussverfügung erlassen und dann wird jeder Wolf, der da zufällig rumrennt, der wird einfach abgeknallt.
Und es sind alle, du musst dir vorstellen, alle Jagdausübungsberechtigten dürfen sich an der Jagd auf diesen Wolf beteiligen. Stell dir mal vor, ja, was natürlich da abgehen wird. Das wird wie im Mittel, wird eine Hexenjagd werden.
Stell dir das bitte mal vor. Ja. Genau, und da findet sicherlich auch ein Wettstreit statt. Ne? Derjenige, der den Wolf erschießt, hat dann seine Trophäe. Na, also alles das, was man seitens der Bundesregierung auch behauptet hätte, ja, Trophäenjagd bleibt verboten und so weiter, bla bla bla. Es ist alles nur ein Feigenblatt. Ne? Dieses ganze Bundesjagdgesetz ist darauf ausgerichtet, dass Jäger hier endlich legal ihre Wolfstrophäen
schießen. Ja, da geht's darum, dass die freie Bahn haben wollen. Ja?
Es geht nur darum. Und der Fall in Sachsen-Anhalt, der zeigt es nun auf schockierende Art und Weise.
Ne? Also ich finde jetzt diesen Fall besorgniserregend, vor allen Dingen, weil der Wolf ja mutmaßlich noch am Leben ist, wobei mich das wundert, ne, weil
Es wird wahrscheinlich ein durchwandernder Wolf sein. Ja. Ne? Und dann kennen wir ja auch die Problematik, dass die alpine Population und die zentraleuropäische Population, die kommen einfach nicht zueinander. Da besteht kein ausreichender Genfluss zwischen den Populationen, weil eben massiv, auch schon von Österreich und von Bayern, da wird massiv werden, wird jeder Wolf, der da gesehen wird, der wird abgeknallt.
Ja. Ja.
Ja, weil die wollen verhindern, dass sich die Populationen miteinander verbinden, dass sich die Bestände erholen können. Das wird massiv und aktiv verhindert.
Ja, das wird schon immer so gemacht. Das ist jetzt nicht neu, das müssen wir dazu sagen.
Schlimm. Also Bayern ist wirklich das Allerletzte.
Also ganz kurz für die Menschen, die dort in der Region, die wir jetzt gerade genannt haben, wohnen. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Mir geht's genauso. Ich bin gut 800 Kilometer entfernt, aber ich fühle das Gleiche. Ich fühle eine Ohnmacht. Ich finde, es ist extrem besorgniserregend, was da unten läuft. Das ist jetzt ein Fall, den wir kennen. Es wird noch viele weitere geben. Und von daher heißt es hier eben halt, jetzt auch dem Einhalt zu gebieten. Inwieweit kann man das jetzt noch stoppen? Also ich weiß, dass jetzt UIG-Anfragen raus sind. Einige Bürger haben sich schon mobilisiert und werden sich dem Ganzen auch noch annehmen. Da wird es auch demnächst Spaziergänge geben in der Region.
Richtig, sowas. Also den Behörden zeigen, wir machen diese Willkür nicht mit. Mhm. Ja, wir sind hier immer noch, ich hoffe es doch, ne? Immer noch in einem Rechtsstaat. Und Behörden, die sich so offensichtlich rechtswidrig verhalten und EU-Recht missachten, das finde ich auch extrem europafeindlich. Was sind das für Behörden? Was sind das für Bedienstete? Was sind das für Minister? Es ist unfassbar.
Ja.
Und das dürfen wir uns als Bürger nicht gefallen lassen.
Richtig.
Also nicht nur UIG-Anfragen stellen, sondern den Behörden auf den Sack gehen.
Mhm. Ne?
Dass die sowas zu unterlassen haben, dass das auch einfordern. Dass die Bürger damit nicht einverstanden sind, was hier abgeht.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch mal ganz kurz erwähnen, dass mich heute auch eine Nachricht von einem Jäger aus der Region erreicht hat, der maximal befremdet ist. Also es ist nicht so, dass alle Jäger da... Das ist wirklich gut zu hören. Das macht natürlich Hoffnung, wobei einer ist natürlich viel zu wenig. Es müssen perspektivisch viel mehr Jäger werden, die sich auch öffentlich positionieren und die Dinge beim Namen nennen und sich auch distanzieren von denen, die sowas machen, was hier gerade passiert. Das ist unanständig und rechtswidrig. Bei diesem Fall ist mir heute wirklich die Hutschnur hochgegangen. Ich bin stinksauer. Also Landratsrat Oberallgäu, es ist eine Frechheit, hier eine Abschlussverfügung zu erlassen, die 3 Wochen unter Verschluss zu halten, sie jetzt rauszugeben. Und dann kommen noch so Details dabei raus, dass da eben halt auch Nachtsichtgeräte im Spiel sind und dass es da gar keine Ziegen gibt, dass es vielleicht gar keinen Wolf mehr gibt. Wir wissen es nicht. Ich kann nur sagen, macht mobil da unten. Organisiert euch. Viele Menschen sind sauer. Ich habe viele Nachrichten bekommen von ganz normalen Menschen, die dort leben, die einfach die Schnauze voll haben. Denn eins müssen wir ganz kurz sagen, die Kriterien für die Abschüsse sind genauso geblieben. Da hat sich nichts geändert. Und da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Die müssen erfüllt sein, bevor ein Wolf sein Leben lässt. Und es gibt Gründe, warum Wölfe perspektivisch ihr Leben werden lassen müssen, aber garantiert nicht dort im Ostallgäu, auch nicht in Sachsen-Anhalt und überhaupt momentan auch nicht in Füssen und nirgendwo. Trotzdem, dass alles klar ist, dass sich nichts geändert hat, wurden in der Grafschaft Bentheim übrigens auch 2 Wölfe zum Abschuss freigegeben. Da sind wir jetzt auch schon gleich beim nächsten Punkt. Nach dem sogenannten größten Riss aller Zeiten mit 57 toten Schafen und über 100 Verletzten innerhalb von 2 Nächten. Da müssen wir auch nochmal drüber reden, wieso 2 Nächte. Ja, das Ganze fand statt im Wiedmarscher Moor und unsere Recherchen vor Ort haben Mängel im Herdenschutz zutage gebracht. Da ist jetzt alles Nötige veranlasst, auch mit UIG-Anfragen. Aber auch diese Geschichte ist maximal schockierend und problematisch, weil da wird sich auch wieder über Recht und Gesetz hinweggesetzt. Du bist ja auch bei der Geschichte drin. Als erstes frage ich mich, Ines, wie kann es sein, dass innerhalb von 2 Nächten Schafe getötet werden? Spätestens nach dem ersten Riss mache ich doch Vorkehrungen, dass da kein zweiter passiert. Oder bin ich naiv?
wenn dem Schäfer das nicht aufgefallen ist, das bedeutet ja, dass er wenigstens 2 Nächte nicht nach seinen Tieren geschaut hat. Das ist also eine Vernachlässigung seiner Fürsorgepflicht. Er hat ja die Pflicht, für den Schutz der Tiere zu sorgen. Das hat er wahrscheinlich nicht gemacht, ne? Wenn ihm das erst zwei Tage später auffällt, dass da tote Schafe liegen.
Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist, ja, also damit verstößt er auch gegen seine Pflichten als Tierhalter, ne?
Wir sollten mal ganz kurz vielleicht die Hintergründe erzählen, weil dieser Fall, der ist sehr komplex und wir haben da wirklich sehr viel Zeit investiert, um diese ganzen Dinge zu recherchieren. Also, da handelt es sich um eine sehr, sehr große Fläche, die da bewirtschaftet wird mit Schafen, und zwar 1500 Hektar im Dahlum-Wiedmarscher Moor. Und da gibt es tatsächlich eine Zaunlänge von circa 35 Kilometern, die da fest installiert sind. Für diese Zäune sind insgesamt 1,2 Millionen Fördergelder geflossen und laut Risstabelle gab es in der ganzen Region Nordhorn seit 2016 nur 40 geschädigte Weidetiere. Es gibt dort wenige Wölfe und die Zäune in diesem Fall, bei diesem größten Riss aller Zeiten, sind richtig runtergerockt. Das heißt, da wurden mal 1,2 Millionen investiert. Die Zäune wurden dann aber nicht instand gehalten, sodass da jetzt wirklich mal eklatante Fehler im Zaunsystem sind, die es den Wölfen ermöglicht haben, da reinzugehen. Es gibt umfangreiches Video- und Fotomaterial, welches mir vorliegt. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Ganz wichtig noch zu sagen, eine Woche nach diesem größten Riss aller Zeiten standen dort auf dieser Weide weiterhin Schafe hinter diesem mangelhaften Herdenschutz. Und obwohl der Landrat sich öffentlich dazu geäußert hatte, die Schafe seien unterdessen aufgestallt, wie man so schön sagt, also sicher im Stall, entspricht das nicht der Wahrheit. Das ist eine blanke Lüge. Der hat das im Fernsehen gesagt, der Landrat, die Schafe sind sicher, die haben wir im Stall. Das war eine Lüge. Auch das wurde von uns persönlich vor Ort in Augenschein genommen und wir haben diese Lüge aufgedeckt. Die Schafzüchter in der Nachbarschaft, ne, die wollen anonym bleiben, mit denen haben wir gesprochen. Die sagen, dass die Familie, die dort seit Januar diesen Betrieb übernommen hat, das lief da vorher ganz gut, da war ein anderer Schäfer und jetzt hat eine Familie das übernommen, dass dort die Zustände katastrophal sind. Ja, die Familie ist überfordert mit dem Betrieb, die haben Kinder, eine Ponyzucht, die Mutter arbeitet in Vollzeit in einer örtlichen Behörde. Sie überlegen auch schon, den Betrieb aufzugeben. Die Zäune sind massiv beschädigt, die liegen teilweise am Boden. Es sind schon Schafe abhanden gekommen, die einfach mal darüber gelaufen sind und weggelaufen sind. Die Nachbarschaft regt sich...
Ja, da beklagt sich keiner, ne?
Nein. Ja. Doch, die Nachbarschaft regt sich über die Familie auf, weil es dort nämlich in der Region sonst gut läuft mit dem Herdenschutz und jetzt plötzlich nicht mehr. Und darüber regen sich viele auf. Das ist Ergebnis unserer Recherchen vor Ort. Und das sollte uns allen zu denken geben. Das heißt, da ist jetzt eine Familie, die sticht hervor, die ist überfordert. Das kann man sein. Das darf man sein. Man darf sagen, ich kann nicht mehr, ich habe das anders eingeschätzt. Das wird mir zu viel. 35 Kilometer Zaun jeden Tag abfahren geht nicht. Aber dann muss man die Reißleine ziehen und darf nicht seine Tiere opfern. Und im weiteren Verlauf dann die Wölfe ja auch. Ich meine, da sind jetzt mal einfach 2 Wölfe zum Abschuss freigegeben. Weißt du, wie da der Stand ist? Leben die noch? Die ganze Geschichte ist ja auch schon 2-3 Wochen alt.
Da gibt es bisher keine neueren Informationen. Aber ich vermute, also offiziell zumindest, ne, dass man sich hier etwas zurückhaltender verhalten wird. Wegen der Mitteilung des Präsidenten der Landesjägerschaft Niedersachsen.
Ah, genau. Da kam ja ein Brief an die Jagdausübungsberechtigten zum Thema Elterntierschutz, Wolf.
Genau. Und die Äußerungen, die der Präsident des Landesjagdverbandes Niedersachsen dort geäußert hat, haben mich überrascht. Also nicht inhaltlich, aber dass es von ihm kam, das hat mich dann schon überrascht. Im Grunde genommen sagt er, dass er den Jägern rät, jetzt keine Wölfe abzuschießen, weil Schonzeit für Elterntiere jetzt gilt und der Abschuss eines Elterntieres ist nach § 22 Absatz 4 Bundesjagdgesetz eine Straftat. Und dann erläutert er, warum ein Jäger sich in die Gefahr begibt, eine Straftat zu begehen, wenn er jetzt einen Wolf schießt. Es ist nämlich zu dieser Jahreszeit unmöglich, Jährlinge von adulten Wölfen zu unterscheiden, eine Fee von einem Rüden zu unterscheiden. Und wenn jetzt der Zustand des Rudels nicht bekannt ist, man nicht weiß, hat da eine Reproduktion stattgefunden, sind dort Jährlinge, ist dort ein Vaterwolf vorhanden und so weiter, dann besteht die Gefahr, wenn ich jetzt einen Wolf abschieße, dass ich ein Elterntier totschieße. Und das ist eine Straftat.
Und darauf hat er hingewiesen.
Und darauf hat er hingewiesen. Das finde ich für ihn bemerkenswert.
Ne? Das ist unglaublich, ja?
Ja, genau. Ne? Also er sagt im Prinzip, Männers, Finger gerade halten, sonst ist euer Jagdschein weg. Ne? Und ja, und bei dem Thema Jagdschein weg, da kriegen dann doch die meisten Jäger Faxhausen. Ne?
Ja, natürlich. Ja. Es ist noch etwas bemerkenswert an dieser Pressemitteilung. Und zwar steht da dieser Claim drin, Tierschutz ist unteilbar. Das ist ein schöner Claim, aber den kannte ich. Den kannte ich nämlich tatsächlich. Der stammt nämlich ursprünglich aus einer Pressemitteilung der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht, also DJGT, vom 18.12.2025. Dort auch im Kontext des neuen Bundesjagdgesetzes. Tierschutz ist unteilbar. Und das hat Damantanke einfach mal übernommen. Auch das finde ich bemerkenswert. Vielleicht findet da jetzt eine kleine Annäherung statt. Ja, die Jäger bewegen sich auf die Tierschutzrechtsjuristen zu. Kann ja sein. Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, vielleicht erkennen sie jetzt, dass es doch gar nicht so einfach ist, ne, mit geschützten Arten umzugehen.
Jetzt meinst du?
Ja, kann ja sein. Also sie tragen jetzt natürlich eine große Verantwortung und haben jetzt im besonderen Maße sich dafür zu rechtfertigen, was sie mit dem von dem überwiegenden Teil der Bevölkerung getragen wird. Ne? Der Wolf ist eine beliebte Art. Ein Dreiviertel der Bürger möchten, dass er weiter geschützt bleibt. Wenn Jäger jetzt anfangen, Wölfe abzuschießen oder Welpen abzuschießen, wie sollen sie das rechtfertigen? Welcher vernünftige Bürger möchte denn sowas, dass grundlos Wölfe und dann auch noch Welpen gekillt werden? Also wer sowas gut findet, der ist in meinen Augen krank. Also ich denke, so wie sich die Jäger jetzt verhalten im Umgang mit dem Wolf, das wird entweder ihr Niedergang sein oder ja, sie lassen sich endlich mal darauf ein, verantwortungsvoller und in Anführungsstrichen liebevoller mit den Wildtieren umzugehen.
Mhm. Ja. Also wir können schon feststellen, bei den Fällen, die wir heute eben bis jetzt schon besprochen haben, dass da einiges aus dem Ruder läuft. Mhm. Aber dass es eben halt innerhalb der Jägerschaft, speziell innerhalb der Lobbyverbände, doch durchaus eine kleine, zaghafte Stimme der Vernunft gibt, die da laut wird, Damantanke, ne, mit dieser Pressemitteilung an die Jagdausübungsberechtigten. Mal gucken, was da noch so kommt, aber das ist ja schon mal ein guter erster Schritt. Auf jeden Fall bleibt im Prinzip alles so beim Alten, wie es vorher war. Es gibt die gleichen Abläufe und die gleichen formalen Voraussetzungen für den Abschuss von Wölfen. Also wir halten fest, gefühlt läuft momentan vieles aus dem Ruder, auch wenn es ein paar vernünftige Ansätze vielleicht gibt. Aber eigentlich ist es so, dass wir Anlass zu ganz, ganz großer Sorge haben. Und da ist dann natürlich die Frage, wo ist die EU-Kommission, wenn man sie braucht? Hierzu verlinke ich in den Shownotes eine Presseerklärung, die von dem österreichischen Naturschutzverband ANKA herausgegeben wurde. Da geht es genau um das Thema und auch den Hinweis, dass seit 2004 die Zahl der Vertragsverletzungsverfahren, ne, der EU-Kommission an die einzelnen Länder zurückgegangen ist. Das schreibt ANKA in dieser Pressemitteilung. Demnach ist dann wahrscheinlich die EU-Kommission mittlerweile fast nur noch ein zahnloser Papiertiger. Aber ganz so schlimm ist es nicht. Auf jeden Fall solltet ihr euch diese Pressemitteilung angucken. Da stehen ein paar interessante Fakten drin. Denn die große Hoffnung bei dieser ganzen Geschichte ist ja eigentlich die EU-Kommission. Und wir setzen ja selber auch sehr viel Hoffnung darauf, ne, dass die letztendlich einen Riegel vor viele Dinge schieben, die hier momentan passieren in diesem Bereich. Aber wie gesagt, lest euch das durch, dann seht ihr, dass da eben halt auch da die Entwicklung so ist, dass das eher zurückgeht und dass die momentan gar nicht so aktiv sind, wie wir das uns wünschen oder wie wir das ja eigentlich auch brauchen.
Wie sie das bräuchte, genau.
Genau.
Und das hängt damit zusammen, dass die EU-Kommission sich leider mehr und mehr aus ihrer neutralen Position als sogenannte Hüterin der Verträge zurückgezogen hat, weil sie immer mehr politisch mitmischen möchte. Und das macht sie natürlich abhängig vom Lobbyistendruck und so weiter. Mhm. Und Frau Ursula von der Leyen, die hält sich ja als wahrscheinlich Königin von Europa, so führt sie sich jedenfalls auf der Welt. Aber ihre Aufgabe als Kommissionspräsidentin, die dafür zu sorgen, dass die EU-Staaten EU-Recht einhalten und das dann auch einzufordern, das ist jetzt das Problem, ne? Wenn sie bei dem dreckigen politischen Machtgeschacher mitmacht, dann macht sie sich natürlich auch erpressbar. Da können wir halt nur hoffen, dass irgendwann sich die politische Lage mal wieder verbessert für den Natur- und Artenschutz. Nichtsdestotrotz hat es trotzdem letztens ein Urteil gegeben des EuGH. Da hatte die Kommission Portugal verklagt wegen des Verstoßes gegen die Habitat-Richtlinie.
Ne? Immerhin. Lichtblick.
Also passiert schon immer noch, und auch gegen Österreich ist jetzt was passiert. Auch Österreich steht kurz vor einer EuGH-Klage, also kurz davor, vom EuGH angeklagt zu werden auf Betreiben der Kommission. Da geht es auch um, ich glaube, Schutzgebiete, FFH-Schutzgebiete. Also so ganz ist es nicht, ne? Aber es ist trotzdem so, dass aufgrund der Trägheit der EU-Kommission, jahrelangen Verschleppung von Vertragsverletzungsverfahren und nicht reagieren, die Mitgliedstaaten den Eindruck bekommen, ja, wir verstoßen halt gegen EU-Recht, macht doch nichts, es passiert doch sowieso nichts. Mhm. Und dann stellt sich so eine gewisse Gewohnheit ein, dass man machen kann, was man will, willkürlich. Ne? Wie zum Beispiel jetzt auch hier dieses Bundesjagdgesetz.
Ja.
Wir machen es einfach. Es ist rechtswidrig, aber interessiert doch nicht. Es passiert doch nichts.
Wir sollten sowas auch mal machen. Einfach Dinge machen.
Ja.
Oder?
Genau.
Wir sind
einfach
viel
machen.
Zu anständig. Oh ja. Mann. Ja, dann lass uns mal weitergehen im Programm. Wir sind jetzt bei Hessen. Wir wollten ja noch die Rissserie rund um Greifenstein uns vornehmen heute ein bisschen. Da ist ja auch riesige Unsicherheit und jede Menge Schlagzeilen. Da hat es ja unter anderem Mitte April bei einer dreitägigen Rissserie in einem Outdoor-Zentrum im Lahntal viele verletzte Schafe gegeben. Und Mitte Mai soll es angeblich einen Wolfsangriff auf Pferde gegeben haben. Was wir darüber wissen, die Pferde sind in Panik geraten, 8 bis 10 Pferde sind dort ausgebrochen, ein Pferd wurde eingeschläfert, ein weiteres kam in die Tierklinik. Es gab mehrere verletzte Pferde, die hatten Knochenverletzungen am Vorderlauf zum Beispiel, leichte oberflächliche Hautverletzungen und ganz wichtig, keine wolfstypischen Verletzungen. Die Einschätzung vom Wolfszentrum ist, es ist unwahrscheinlich, dass die Pferde durch Wölfe getötet wurden. Diese Information habe ich bekommen. Das heißt, all diejenigen, die sich da jetzt so richtig schön ins Zeug gelegt haben in Hessen, auch von den Medien, uns gesagt haben, die Wölfe haben jetzt eine weitere Grenze überschritten, jetzt werden Pferde angegriffen, müssen sich jetzt künftig bitte etwas mehr im Griff haben, weil in diesem Fall war das definitiv nicht der Fall. Ja, da haben die Wölfe keine Pferde getötet, schon gar nicht mehrere. Das wäre auch, keine Ahnung, untypisch, ja? Warum sollen Wölfe mehrere Pferde töten?
Ich frage mich jetzt auch, ne, warum kommt jetzt gerade zu dieser Zeit andauernd solche Meldungen, wie diese da in Hessen zum Beispiel, ne, oder Bayern oder also.
Ja, es gibt so eine Häufung, oder? Es gibt so eine wirkliche Häufung.
Nee, das ist, also mir kommt das vor, als wäre das alles inszeniert.
Ja, zumindest ist es politisch sicherlich willkommen, jetzt noch so ein bisschen Druck zu machen und zu sagen, seht ihr, wir haben ein massives Problem. Nur was die eben halt vergessen, es sind ja jetzt mittlerweile überall Leute unterwegs, die wissen, worum es geht und die sich da auch die Sachen vor Ort anschauen. Und in 99% der Fälle war halt einfach mal kein Herdenschutz vorhanden. Wie ist denn das eigentlich? Grundschutz reicht doch nicht für einen Abschuss, oder?
Nein.
Genau.
Nein. Also das wird natürlich jetzt von den Behörden gerne so dargestellt, ne? In dem Bundesjagdgesetz steht ja drin, trotz zumutbarer ergriffener Herdenschutzmaßnahmen, immerhin schreiben sie, die geeignet sind, Tiere vor Angriffen durch den Wolf zu schützen. Ne? Mhm. Also Ich würde das so interpretieren, dass es tatsächlich heißt, wolfsabweisender Herdenschutz. Hm. Ja? Und wolfsabweisender Herdenschutz, wissen wir alle, das ist der Herdenschutz, wie er durch langjährige Studien, Praxiserfahrungen und so weiter vom BfN empfohlen wird. Da gibt es mehrere Schriften dazu vom BfN, wie die verschiedenen Weidetiere am besten wolfsabweisend zu schützen sind. Und was jetzt hier durch die Behörden oft gemacht wird, dass sie sich nur auf diesen zumutbaren Herdenschutz berufen. Und was ist zumutbar?
Das 90 Zentimeter.
Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff.
Ja.
Ja, den kannst du dann so oder so auslegen. Ja, und dann behauptet Niedersachsen zum Beispiel 90 Zentimeter. Ja, mhm. Da faseln die immer von zumutbarer Mindestschutz oder Mindestschutz plausibel oder Grundschutz oder die eiern da immer rum und machen irgendwas anderes, nur um diesen wolfsabweisenden Standard umgehen zu können.
Mhm.
Ja, und ich sage es nochmal, nur die Überwindung von wolfsabweisendem Herdenschutz rechtfertigt zum Abschuss,
ja,
nach EU-Recht. Ja, und da ist es scheißegal, was hier in diesem von hinten bis vorne rechtswidrigen Bundesjagdgesetz drinsteht. Und zumutbarer Herdenschutz, na, das... Du musst das definieren. Was ist denn damit gemeint? Da muss eine einheitliche Vorgabe her. Ja?
Ja.
Wie gesagt, und seit Jahren, seit zig Jahren, auch mehrfach durch Gerichtsurteile bestätigt, alle Gerichte haben immer wieder auf den vom BfN empfohlenen Herdenschutz verwiesen.
Genau.
Nur die Überwindung, also die Überwindung solch eines Herdenschutzes rechtfertigt zum Abschuss eines streng geschützten Tieres.
Hier ist mir auch wieder ins Auge gefallen, eine dreitägige Rissserie im Lahntal.
Du musst dir vorstellen,
das haben die mitgekriegt, aber die haben einfach die haben dann nichts in die Wege geleitet, um das abzustellen. So ganz kurz, wer hat sich den Herdenschutz vor Ort angeschaut? Genau dort nämlich, das war die Taskforce Artenschutz. Mit welchem Ergebnis? Es lag im Outdoor-Zentrum und bei allen anderen Koppeln, wo Risse waren, kein Grundschutz, noch nicht mal Grundschutz vor. Die Taskforce hat dann Strafanzeigen erstattet. Sie hat eine akute Gefahrenlage angezeigt bei der Polizei und beim Veterinäramt. Sie hat mehrere E-Mails mit Fristen rausgeschickt ans Veterinäramt. Sie hat UIG-Anfragen gestellt. Die laufen alle noch und natürlich, das Veterinäramt hat sich natürlich bis heute noch nicht gemeldet. Können wir also festhalten, Greifenstein mit Rissen ohne Folgen für die Weidetierhalter, aber dafür für die Wölfe? Ines, kann man das so hart sehen?
Das hat in Hessen System, ja. Hessen propagiert das ja auch, ne, dass sie sich wolfsfrei schießen lassen wollen. Ich habe Dokumente, die genau beweisen, das sind Abstimmungsprotokolle, Protokolle von Videokonferenzen, die sich der Umweltstaatssekretär und der Umweltminister von Hessen bezüglich der Festsetzung des Erhaltungszustandes des Wolfes, ja, kann man so sagen, in die Bresche geschmissen haben und gelegt haben, ne? Mhm. Den Bund aufgefordert haben, den Erhaltungszustand des Wolfes als günstig nach Brüssel zu melden. Wie gesagt, als Land mit einer Handvoll Wölfen nur, ne, wo
drei Rudel.
Ja, genau. Und wie gesagt, die Bestände gehen zurück, weil da aktiv die Wiederansiedlung des Wolfes behindert wird. Es wird geschossen, was das Zeug hält. Ich habe die Protokolle dazu, was dieser Typ da, der Ingmar Jung und sein Staatssekretär da getrieben haben. Es ist unfassbar, es ist unfassbar.
Da hat die Jagd wirklich auch eine starke Lobby und kann mehr oder weniger ganz selber entscheiden, was sie tun.
Widerlich.
Ja, wir müssen ganz kurz zu diesem Fall noch sagen, hier gibt es keine Abschussverfügung. Nach meinen Informationen stand heute 20. Mai, hat es geheißen, dass die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt sind für einen Abschuss des Wolfes. Das muss man immer zugute halten, dass da auch noch ein paar Stimmen der Vernunft sind, auch in Hessen. Weil machen wir uns nichts vor, wenn noch nicht mal Grundschutz vorhanden ist, dann wird es auch wirklich eng für eine Begründung, ne, für einen Abschuss. Also
ja,
von daher,
da wird es aber dann auch mal Zeit, dass sich dann auch mal die Naturschutzverbände dort mit dem Jungen anlegen. Ne?
Ja.
Weil ich weiß, der ätzt nicht nur gegen den Wolf, der macht's auch anderen Arten dort schwer, ne? Und hat dort letztes dafür gesorgt, dass ein Jagdgesetz verabschiedet wird. Es ist unfassbar. Also dieser Typ, der gehört entmachtet, der muss weg. Ja, da wird's echt mal Zeit, dass sich zum Beispiel der NABU Hessen oder der BUND Hessen da echt mal sich mit diesem Typen da anlegen. Mhm. Das geht nicht, was der da ablässt.
Ganz, ganz schlimm. Und ja, ich bin gespannt,
ein ganz widerlicher Kerl,
wie es da weitergeht, ob es da vielleicht doch noch durch die Hintertür eine Abschlussverfügung gibt. Das wissen wir ja nicht. Wir haben ja schon ein paar Mal erlebt, dass das dann auf Zuruf war oder wir das 3 Wochen später erfahren haben. Auf jeden Fall, dort sind Leute vor Ort. Die haben alles unter Kontrolle, muss ich, glaube ich, gar nicht extra erwähnen.
Auch hier, ne, Strafanzeigen. Es ist alles rechtswidrig.
Hat die Taskforce ja gemacht, ne? Ja, genau. Also von daher, das läuft. Mal gucken, was daraus wird. Auch das bleibt spannend. NRW, da geht auch die Post ab, ne? Wie wir wissen, seit dem Fall Olpe. Hier soll ja Milan sein Unwesen treiben. Der stammt ursprünglich aus dem, oder der ist aus dem Leuscheid-Rudel, oder? GW 1896M, glaube ich, oder?
Oh, die Nummer weiß ich jetzt nicht. Anders mit 18 war es, ja.
Ja, 1896.
Ja, das klingt wie ein Fußballclub.
Genau. Richtig. Nein, der heißt nur Milan und für den gab es schon mal eine Abschussverfügung. Und zwar in Rheinland-Pfalz. Da hat die Umweltministerin seinen Abschuss bereits angeordnet gehabt und jetzt...
Ah ja, den hatte jetzt, der Freundeskreis, glaube ich, auch freigegeben.
Genau,
gesagt.
Und
ja,
jetzt hat der Landwirtschaftliche Kreisverband Olpe einen Abschuss beantragt. Ein Blick in die offizielle Rissstatistik zeigt, bei 4 Rissen in Wenden mit insgesamt 38 toten Schafen war, Achtung, ihr ahnt, was kommt, kein Grundschutz vorhanden. Bei dem Riss am 4.4. wurde Grundschutz überwunden. Dabei kam ein Schaf ums Leben. Und die Kreisverwaltung Olpe weiß das und sagt in einer Pressemitteilung, eine Tötung des Rüden ist deshalb nicht so ohne weiteres möglich. Und hier kommt noch hinzu, dass der Schafhalter mal gesagt hat, dass er sich weigere, mit Strom zu schützen. Also das wäre jetzt auch schlimm gewesen, wenn die da tatsächlich dann eine Abschussverfügung einfach so gemacht hätten. Weil da passt ja gar nichts. Da ist ja wirklich auch alles im Argen, ne? Ines, wie kommen die Leute oder die Landwirte da trotzdem auf die Idee, dass der Wolf getötet werden muss? Wie, warum kommen die auf diese Idee?
Vielleicht haben die noch nie was von Herdenschutz gehört. Mhm. Die sollten sich wirklich mal mit dem Thema Herdenschutz befassen. Und
ich denke, die wollen nicht. Die wissen das schon.
Die wollen nicht.
Aber welchen Einfluss haben die denn theoretisch auf solche Entscheidungen? Können jetzt künftig die Landwirte sagen, ich will, dass der Wolf getötet wird und dann können Sie das machen oder veranlassen? Welchen Einfluss haben Landwirte jetzt praktisch in der Behördenstruktur?
Dass die Bauern Macht haben, das wissen wir ja, ne? Es ist ja die stärkste Lobby.
Hm. Also du glaubst, dass die, wenn die schon so richtig da mit Argumenten und mit einer Wucht oder mit dem Trecker vorfahren, dass dann...
Ja, natürlich. Aha, das haben wir doch gesehen. Die kriegen doch alles durch, ne? Ja. Und da die Politiker kein Rückgrat haben...
Ich weiß gar nicht, wie wir das jemals wieder schaffen wollen, vor die Welle zu kommen. Ich habe das Gefühl, wir hechten momentan hinterher. Ne, vor einem Jahr war es noch so, dass das alles ordnungsgemäß lief. Man konnte dann immer schön, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt waren, konnte man irgendwie Klage einreichen. Jetzt sind wir schwimmen hinterher. Ich weiß nicht, mir wächst es über den Kopf. Ich verliere auch langsam den Überblick. Wir haben ja nur Skandale hier.
Dass es nur Skandale gibt, das war ja vor einem Jahr auch nicht anders.
Ja? Aber jetzt gibt's viel mehr.
Nee, das kommt dir, glaube ich, nur so vor.
Okay.
Das kommt dir, glaube ich, nur so vor. Mhm. Ne? Ich denke, was jetzt zutage tritt, ist, dass jetzt langsam immer mehr Weidetierhalter, die bisher Herdenschutz verweigert haben, denen dämmert es so langsam, dass die Aufnahme ins Jagdrecht auch nichts bringen wird. Also es hilft ihnen gar nichts. Die es bisher immer noch nicht wahrhaben wollten, ne, also dass Herdenschutz mit der Flinte funktioniert, die kriegen das jetzt aufgezeigt, dass es tatsächlich nicht funktioniert. Und wenn ich nochmal auf die Mitteilung des Präsidenten des Landesjagdverbandes Niedersachsen zurückkomme, habe ich den Eindruck, dass sich die Jäger jetzt auch zurückziehen und sagen, na, wir lassen uns doch nicht zu euren Vollstreckern machen hier, weil ihr keinen Herdenschutz machen wollt.
Schlau wär's.
Ja, genau. Ich kann mich auch noch an die Aussage erinnern, die mal die Politikerin Frau Dalbert getroffen hat, ne, die ja mal Umweltministerin in Sachsen-Anhalt war, eine Grüne. Die hat dazu mal gesagt, wenn das passiert, dass der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wird, der Schutzstatus gesenkt hat und so weiter, geht sie davon aus, dass die Konflikte zunehmen werden Ich glaube, sie wird recht behalten.
Claudia Dahlbert war auch schon zu Gast in diesem Podcast, also kann man auch nachhören. Und sie steht ja mit ihrer Arbeit als Umweltministerin des Landes Sachsen-Anhalt für richtungsweisende Politik, kann man sagen. Weil sie hat in ihrer Zeit der Amtsführung da wirklich es geschafft, etwas zu etablieren, was es so anderswo in Deutschland nicht gibt. Und da steht aber leider jetzt alles auf dem Spiel.
Genau, ja, es funktioniert. Und beziehungsweise es funktioniert in Sachsen-Anhalt wirklich wunderbar, prima. Ja, aber was jetzt hier gemacht wird, es macht alles kaputt. Ja. Es macht alles kaputt. Und wie gesagt, es hilft den Weidetierhaltern nicht. Ich bin überzeugt davon, das wussten die Politiker, die hinter diesem Bundesjagdgesetz stecken, die das durchgedrückt haben, weil es ihnen ja nur darum ging, Wolfstrophäen verkaufen zu können. Ja. Ich habe auch den bösen Verdacht, dass hier unsere Wölfe verscherbelt worden sind an Trophäenjäger.
Du meinst der Kopf von dem Sachsen-Anhalt-Wolf?
Zum Beispiel, ja. Ne?
Dann lass uns jetzt ganz kurz noch einen Blick nach Hamburg werfen. Da ist ja der Wolf vom Jungfernstieg immer noch Thema in den Medien, immer mal wieder Thema in den Medien. Da stand ja noch die Frage im Raum, wie der Ablauf der Ereignisse an diesem berühmten 30. März wirklich war. Medial ist das Ding, ja, kann man sagen, an die Wand gefahren und eigentlich nicht mehr zu retten. Nun hat aber Anker Antwort erhalten. Eine Antwort, die zu denken gibt. Anker, das ist die Austrian Nature Conservation Alliance, also kurz ein österreichischer Naturschutzverband. Die haben darum gebeten, dass sie über den genauen Ablauf dieses besagten Abends in Kenntnis gesetzt werden, also informiert werden. Weil wir sehen, in den Medien ist immer noch von Beißattacke, von Wolfsattacke die Rede. Ne? Der böse Wolf vom Jungfernstieg und hatten wir ja auch in diesem Podcast schon zuhauf. Und die haben eine Antwort bekommen. Und diese Antwort, die stellt jetzt alles plötzlich in einem ganz anderen Licht dar. Ich lese das mal vor, okay? Am Montagabend, 30.03., rannte der Wolf mutmaßlich in Panik in die Fußgängerzone Neue Große Bergstraße und geriet dort in den Bereich einer Einkaufspassage. Beim Versuch, diese wieder zu verlassen, sprang und lief er mehrfach gegen die aus Glas bestehende Fassade und die sich automatisch öffnenden bzw. wieder schließenden Glastüren. Im Zuge dessen näherte sich eine Frau, die sich in der Einkaufspassage aufhielt, zielstrebig dem Tier, um ihm aus der automatischen Schiebetür zu helfen. Nachdem die Frau sich dem Wolf bis auf einen Meter genähert hatte, stieß dieser sie um und entfernte sich unmittelbar danach von ihr, wobei es ihm schlussendlich gelang, aus der Passage in Richtung Norden herauszurennen. Bei dem Zusammenstoß, der als defensive Fluchtreaktion einzuordnen ist, verletzte das Tier die Betroffene im Gesicht, wobei sich bis dato nicht eindeutig rekonstruieren ließ, ob dies mit den Krallen oder den Zähnen geschah. Können wir das jetzt bitte mal sacken lassen, Ines?
Also wenn ich mit meinem Hund kämple oder wir toben und so weiter oder wir liegen abends zusammen auf der Couch und da kommt es dann zum Gerangel, dann ist er auch schon mal öfter über mich drüber gerannt.
Natürlich. Ja, natürlich. So.
Und was ist da passiert? Ne? Da hat er mir auch schon mal mit seinen Krallen eine gewetzt. Aber
richtig.
Das hat er nicht mit Absicht
Nein.
gemacht.
Nein. Ne? Das wird ja hier auch ganz deutlich geschrieben. Also wir lesen unterm Strich, das kann man in einem Satz abkürzen. Es war keine Attacke. Es war keine Attacke. Es war ein Unfall. Es waren dumme Sachen, die zusammengekommen sind, die dazu geführt haben, dass die Frau verletzt wurde. Da steht etwas von defensiv. Da stehen so ein paar Vokabeln drin, die auch doch dem letzten Medienschaffenden in der Stadt Hamburg jetzt mal zu denken geben sollten und da mal eine Richtigstellung zu bringen. Was ich mich allerdings frage ist, und das finde ich dann wieder bedenklich, diese Hintergründe dieser sogenannten Beißattacke liegen in der Schublade der Bukea und dort liegen sie bis heute. Ich habe ja auch eine UIG-Anfrage gestellt. Ne? Ich hoffe ja, dass ich das ausgehändigt bekomme, das Polizeiprotokoll. Warum verkünden die genau das jetzt nicht offiziell, um endlich mal diese Diskussion in den Medien abzuflachen und da Sachlichkeit reinzubringen? Ich verstehe es nicht. Die Fakten liegen auf dem Tisch.
Ja, aber das ist nicht so, das generiert keine Klickzahlen.
Aber ne? Das ist doch der Bukea egal. Die muss doch für Sachlichkeit sorgen. Die müssen wir sagen, jetzt haben wir hier Erkenntnisse, die müssen wir jetzt bitte mal mitteilen. Mhm. Und meinetwegen sogar, und ich fände es auch sogar angemessen, jetzt mal eine Pressekonferenz dazu zu machen. Hallo, hier steht im Raum, hier wird weltweit geteilt, dass hier in Hamburg eine Grenze überschritten wurde, weil ein Wolf eine Frau angegriffen hat. Und das stimmt nicht. Und ja. Ich finde, da gibt es auch eine Verantwortung seitens der Umweltbehörde, zu sagen, wir haben das hier vorliegen, wir müssen das bekannt machen.
Ja, und da kommen wir wieder zu dem altbekannten Problem, dass sich die Naturschutzbehörden nicht von Anfang an nicht um den Wolf gekümmert haben. Von Anfang an war ihnen das Thema Wolf nur lästig. Sie wollten das Thema am besten gar nicht ansprechen. Sie haben sich nicht darum gekümmert, dass ein strenges Schutzsystem etabliert wird für den Wolf, so wie es nach der FFH-Richtlinie vorgesehen ist. Sie haben zugelassen, dass nach und nach der Schutz des Wolfes ausgehöhlt worden ist. Und das krönt jetzt auch noch in der Zustimmung des Bundesumweltministers zu diesem Bundesjagdgesetz, was nichts anderes ist als die Wiederausrottung, die programmierte Wiederausrottung des Wolfes. Ja, das ist, wie gesagt, nur eins in der langen, langen Reihe des Versagens der Naturschutzbehörden in Sachen Wolfschutz.
Also ganz genau so ist es. Besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Das geht schon seit langem so. Das ist ein Erosionsprozess und da stehen wir jetzt gerade an einem ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich bei der Frage, geht es jetzt weiter bergab oder kriegen wir nochmal die Kurve? Ne? Ich bin auf jeden Fall Anka dankbar, dass Sie das in Angriff genommen haben und dass Sie da diese Anfrage gestellt haben. Denn jetzt wissen wir, was da wirklich gelaufen ist und ich würde euch jetzt einfach bitten, das zu teilen, bekannt zu machen, wirklich über die Grenzen hinaus allen Leuten mitzuteilen, was in Hamburg an diesem Abend des 30. März wirklich los war. Dafür wäre ein Wolf fast ums Leben gekommen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, ne? Der war da in dieser Wildtierauffangstation tagelang, ja.
Wurde gefangen gehalten.
Nur weil da irgendwie Leute meinten, der ist gefährlich. Bis jetzt äußern sich CDU-Politiker in Hamburg despektierlich über die Situation, indem sie sagen, dass hier Behördenversagen vorliegt, weil hier eine Gefährdung der Bevölkerung bewusst in Kauf genommen wird durch die Wiederfreilassung des Wolfes. Wie krank ist das bitte?
Wie krank, CDU.
Wie lebensfremd, wie realitätsfern ist das bitte, sowas zu sagen. Eine Gefährdung besteht überhaupt nicht. Soweit ich weiß, hat sich der Wolf nie wieder irgendwo blicken lassen. Und soweit ich weiß, haben die Telemetriedaten ergeben, dass er sich noch nicht mal menschlichen Siedlungen mehr nähert. Wer will es ihm verübeln? Ich würde das auch nicht tun, nach dem, was er da erlebt hat. Ja, also
der arme Kerl.
Der arme, arme Kerl. Aber wir müssen jetzt ganz kurz zum Abschluss dieser Folge noch, weil jetzt, ich weiß, es werden die Gemüter hochkochen. Viele werden jetzt wirklich in den Zustand kommen, dass sie was tun wollen. Und wir haben ja am Anfang schon gesagt, nur anzeigen kann man immer, ne? Und den Behörden auf den Sack gehen kann man auch immer, indem man den Mail schreibt. Wie gesagt, den Medien auf die Finger schauen. Das haben wir in der einen Folge mit Kerstin ja auch besprochen, wie man da vorgeht, wie man eben halt auch diese schiefe Berichterstattung oder auch das Verbreiten von Desinformationen rügen lassen kann. Aber es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, diese berühmten UIG-Anfragen. Das sind Informationen nach dem Umweltinformationsgesetz, die man sich da erteilen lassen kann. Da haben wir ein Recht drauf, oder?
Genau, da wollte ich auch nochmal drauf hinweisen, hatte letztens eine Jagdbehörde hier geantwortet, ein Auskunftsrecht besteht weder nach dem Bundesjagdgesetz noch nach dem Landesjagdgesetz. Das ist richtig. Deshalb verstoßen diese Gesetze auch gegen die Aarhus-Konvention. Aber nach dem Umweltinformationsgesetz, übergeordnet die Umweltinformationsrichtlinie der EU, besteht ein Auskunftsrecht, ich fasse das mal kurz und einfach zusammen, über Umweltbestandteile. Und dazu gehören auch geschützte Arten. Okay. Und wenn eine Jagdbehörde etwas macht mit geschützten Arten, ist sie nach dem Umweltinformationsgesetz dazu verpflichtet, Informationen herauszugeben und sie ist auch dazu verpflichtet, Abschussgenehmigungen etc. vorher rechtzeitig bekannt zu geben. Dann sollen sich alle Jagdbehörden jetzt mal das Umweltinformationsgesetz besorgen oder das ihres jeweiligen Bundeslandes anschauen. Ja, liebe Jagdbehörden, wenn ihr den Wolf unbedingt haben wolltet, dann müsst ihr jetzt auch die entsprechenden Gesetze dazu beachten. Mhm. Könnt ihr nicht machen, was ihr wollt.
Mhm. Ja? So. Sehr gut.
Ich sag ja, die werden sich noch umschauen.
Ja.
Die haben keine, die haben sich den Wolf mit Macht gerissen, ja, den dem sie meinen, dem Naturschutz aus den Händen gerissen und haben keine Ahnung von den rechtlichen Regelungen, von den anzuwendenden Gesetzen, von Artenschutz schon gar nicht. Mhm. Und führen sich auf, als wären sie ja der Herrscher aller Reusen und könnten hier nach eigenem Gusto über das Schicksal der Wildtiere inklusive des Wolfes bestimmen.
So, den Zahn ziehen wir denen gerne. Die UEG-Anfragen ganz kurz, ich habe hier irgendwie von dir mal, glaube ich, bekommen, Ines, eine Vorlage, die kann ich euch, wenn ihr das wollt, zuschicken. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich eine UEG-Anfrage von der KI formulieren zu lassen. Wichtig, das Bundesland einzutragen, weil da gibt es so ein paar Unterschiede. Uh-huh. Und dann kann man sich das vorformulieren lassen. Da gibt es so ein paar Sachen zu beachten, damit das auch als UEG-Anfrage durchgeht überhaupt. Und da entweder KI oder ihr schreibt mir ganz kurz, dann schicke ich euch so eine Vorlage, die ihr dann anpassen könnt an die jeweilige Situation, an das jeweilige Thema.
Ja, du musst
Thema.
Das gar nicht so kompliziert machen als Bürger. Ne? Weil jeder Bürger hat das Recht auf Erteilung der Umweltinformationen. Ich muss das auch nicht begründen. Ich muss da auch nicht konkret den Paragraphen oder den Namen des Gesetzes nennen. Mhm. Das kann die Behörde von einem normalen Bürger auch nicht verlangen. Mhm. Ja? Gut, na, heute gibt's KI. Da kann man sich vorher informieren über die Recherche. Aber es reicht, wenn du schreibst, ich möchte wissen, ob sie hier vorhaben, einen Wolf zu erschießen oder welche Maßnahmen Sie hier planen. Ich bitte um unverzügliche Antwort, AHUS-konform, damit mein Zugang auf effektiven Zugang zu Umweltinformationen gerechtfertigt wird.
Oder gerechtfertigt, genau. Hm?
Genau, weil das Problem ist, deshalb ist ja das Umweltinformationsgesetz auch nicht AHUS-konform. Die Behörden haben hier Zeit, 4 Wochen zu antworten. Und wenn sie keine Lust haben, verlängern sie das immer mal noch mit scheinheiligen Argumenten. Und in der Zeit ist der Wolf abgeschossen.
Aber
das ist kein effektiver Zugang.
Nein, ja? Man sollte noch reinschreiben, dass man, bevor Kosten anfallen, dass man darüber informiert wird. Das ist nämlich auch schon passiert.
Eine einfache UEG-Anfrage steht drin. Und wenn ich eine Frage habe, dann kann die Behörde hier nicht kommen mit, da berechne ich jetzt mal 297 Euro. Ne? Das ist so die Standortantwort zum Beispiel vom Umweltministerium in Niedersachsen. Da stellst du eine Frage, da kommt immer zurück, ja, das kostet aber voraussichtlich 297 Euro.
Pustekuchen.
Ja? So, also das ist natürlich auch nicht AHUS-konform, weil die Kosten dürfen nicht so sein, dass sie abschreckend sind.
Also ich habe noch nie was bezahlt für eine UEG-Anfrage und ich habe schon viele gemacht.
Hast du Glück gehabt bisher. Mhm. Aber wenn du an solche Bedienstete triffst, die ja wahrscheinlich noch nie was von Bürgerfreundlichkeit gehört haben, ja, das kann natürlich dann zum Mörder sein. Ja? Dagegen kann man auch vorgehen, aber das sprengt jetzt hier. Vielleicht machen wir nochmal
Extra-Folge.
Clever nochmal eine Extra-Folge zum Thema Aarhus-Konvention. Ja.
Gerne. Wir sollten vielleicht jetzt noch ganz kurz euch dafür sensibilisieren, dass ihr vielleicht in der nächsten Zeit einfach Augen und Ohren offen haltet, dort wo ihr lebt. Jeder in seinem Umfeld einfach mal gucken, gibt's da Weidetiere? Wie sind die, wie werden die gehalten? Wie sind da die Zäune? Gibt's da Risse? Was wird da so innerhalb der Jägerschaft gesprochen? Wir wissen ja, dass häufig auch geschossen wird ohne Verfügung, einfach mal so. Ne? Das wäre so ein Punkt, wo man sagt einfach, wenn ihr sowas hört oder mitbekommt, dass man solchen Sachen nachgeht, könnt ihr euch gerne an uns wenden, an die Taskforce Artenschutz wenden, ganz wichtig. Die gehen den Sachen dann nach, die haben überall in Deutschland verteilt Leute und die gucken sich dann da um. Und das sind aber so Sachen, darauf wird es ankommen in der nächsten Zeit, glaube ich, dass jeder bei sich guckt, die Augen und Ohren offen hält und das Ganze im Blick behält, weil ansonsten werden wir viele Dinge einfach mal nicht erfahren und das wäre schade. Ne?
Genau. Es ist wirklich wichtig, dass jede Tat dokumentiert wird, auch wenn es vielleicht nicht so wichtig erscheint, aber im Nachhinein ergeben sich dann immer Dinge, wenn dann mehrere Erkenntnisse und Tatbestände zusammengetragen werden, dann rundet sich das Bild ab sozusagen. Wichtig ist, alles zu dokumentieren, alles aufzunehmen, Ja.
Also nichts unversucht lassen, nicht aufgeben, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, nee, ich glaube, da beteilige ich mich dran. Wie gesagt, es bleibt auch dabei, Leserbriefe, Anfragen an Behörden, ne? Was weiß
und
ich.
darauf drängen, dass man einen Anspruch hat auf Informationserteilung und das effektiv, das heißt zeitnah, nicht erst eine Antwort, wenn der Wolf schon abgeschossen ist. Ja.
Ja.
Und wenn solche Fälle tatsächlich sind, dann dokumentieren.
Genau. Ja. Gut, Ines, dann würde ich sagen, es ist für heute erstmal alles gesagt zu diesem Thema. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Wir müssen gucken, wie sich die Dinge entwickeln bei den einzelnen Hotspots, die wir heute angesprochen haben. Ich hoffe, dass wir vielleicht mit dieser Folge dazu beigetragen haben, dass die eine oder andere verantwortliche Person nochmal ihr Handeln überdenkt. Dir danke ich jetzt, dass du heute wieder dir so viel Zeit genommen hast, um uns hier wirklich dein wertvolles Wissen zu vermitteln, was schon sehr, sehr vielen Menschen sehr viel geholfen hat. Danke, Ines.
Ich hoffe, es bringt einige Politiker und Behördenangehörige, Mitarbeiter mal zum Nachdenken über das, was sie tun. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, liebe Kollegen in den Behörden, in den Ämtern, ne, ihr seid alle an Recht und Gesetz gebunden. Nicht nur an das deutsche, an das nationale Recht, sondern auch an höherrangiges Recht. Ihr habt alle eine entsprechende Ausbildung. Ihr wisst, was ihr tut. Ihr könnt euch also nicht ausreden, ihr hättet das nicht gewusst. Und ihr verstoßt bewusst gegen europarechtliche Vorgaben und gegen Urteile des EuGH.
Bis zum nächsten Mal, Ines. Dankeschön.
Bitteschön. Bis
Tschüss.
Zum nächsten Mal.
Ciao. So, und kaum haben wir uns verabschiedet, sind wir auch schon wieder da, leider aus keinem allzu schönen Grund. Ines, ich begrüße dich hier in unserer Nachtschicht im Podcast-Studio. Herzlich willkommen ein zweites Mal für diese Folge.
Hallo Sabine.
Der Anlass ist, heute hat der Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer eine Empfehlung rausgegeben für zumutbare Anforderungen wolfsabweisender Herdenschutzzäune. Das klingt jetzt sehr sperrig. Ist es inhaltlich auch? Vor allen Dingen hat es uns in Alarmbereitschaft gesetzt, weil diese Empfehlung, die dort ausgesprochen wird, ist haarsträubend und wir müssen dringend darüber reden und wir müssen vor allen Dingen euch aufklären darüber. Die Rede ist von 90 Zentimetern und Ines, das bedeutet unter Umständen, dass das Ende der Herdenschutzzäune, wie wir sie kennen, wie sie jahrzehntelang erprobt wurden, auf jeden Fall ist das nicht gut, was hier gerade passiert, ne?
Ja, das ist die Krönung all dessen, was man sich vorstellen kann. An Wissenschaftsfeindlichkeit, an Arroganz gegenüber den praktischen Erfahrungen der Weidetierhalter, die seit vielen Jahren den empfohlenen wolfsabweisenden Herdenschutz, wie dieser vom BFN empfohlen wird, erfolgreich anwenden. Und nun wird hier mit einem Papier, das aus Behauptungen besteht, sind nicht mal Belege und seriöse Quellenangaben beigefügt, die diese Behauptungen und Aussagen stützen würden. Und die Empfehlungen, die hier als wolfsabweisend ausgegeben werden, die sind mitnichten wolfsabweisend, die liegen sogar noch unter dem Mindeststandard für den Herdenschutz. Ja,
also
da schlägt dem Fass
den Boden aus.
Ich
wittere dahinter Kalkül. Ich habe jetzt auch mit verschiedenen Leuten mich schon beraten. Da ging es dann so weit, dass wir darüber gesprochen haben, dass das womöglich sogar das Ende sein könnte der Herdenschutzförderung, wie wir sie kennen, weil es wird ja in Deutschland gefördert, der Mehraufwand, den die Schäferinnen und Schäfer, die Weidetierhaltenden haben. Nur der ist ja förderbar und der Mehraufwand ist ja alles das, was über diesen normalen Hirtenstandard, also die 90 Zentimeter hinausgeht. Und jetzt hat es schon einige Stimmen gegeben, die haben gesagt, pass mal auf, denn der nächste Schritt ist, es gibt keine Herdenschutzförderung mehr. Die wird abgeschafft, inklusive der Hunde. Eine solche Stimme habe ich hier aus Brandenburg gehört. Das ist natürlich super ernst zu nehmen. Wenn das so wäre, dann würde das bedeuten, dass die Weidetierhaltenden auf sich alleine gestellt sind. Ich habe auch schon rumtelefoniert mit einigen Verbänden. Niemand war bereit, hier mit uns darüber heute zu sprechen. Sie alle sind irgendwie mehr oder weniger überrascht worden mit dieser Nachricht und haben gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal sammeln, wir müssen hier intern dieses Thema besprechen und dann gucken wir, wie wir damit an die Öffentlichkeit gehen und vor allen Dingen auch an die Verbandsmitglieder, weil da kommt einiges auf uns zu. Wenn die jetzt wirklich auch die Herdenschutzförderung einstellen, dann bedeutet das, ja, müssen wir ganz offen drüber reden, dass Wölfe hier kein Zuhause mehr haben können, weil das bedeutet nämlich 90 Zentimeter Zäune, da werden Risse die Regel sein, da wird viel Blut fließen und dann wird es hier ein fröhliches Halali geben, fürchte ich und fürchten genau. Leute hier in Brandenburg.
Dann wird man sich auf das neue Bundesjagdgesetz berufen, Artikel Paragraph 22d Absatz 3, da steht dann drin, ne, bei Schäden an nicht wild lebenden Tieren kann ohne Genehmigung quasi auf Zuruf jeder Wolf erlegt werden in einem Umkreis von, das Bundesjagdgesetz gibt 20 Kilometer vor, in einem Radius, ja, das ist ja,
ich glaube,
in einem Radius von 20 Kilometern, ja. Und ja, das ist quasi Herdenschutz mit der Flinte und jetzt tritt genau das ein, wovor Verbände vor mehr als 2 Jahren schon gewarnt haben.
Ja.
Es ging von Anfang an darum, dass man keinen Herdenschutz betreiben wollte. Also
ich habe das nie für möglich gehalten, ehrlich nicht.
Genau, ohne Aufwand so weitermachen möchte wie bisher und Wölfe einfach nur wegschießen möchte, wolfsfreie Zonen schießen möchte. Nur darum ging es von Anfang an. Und wenn man sich jetzt diese Vorgaben anschaut in dem Empfehlungsschreiben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, das ist ein Schlag ins Gesicht für alle die Weidetierhalter, die seit Jahren die Empfehlungen des Bundesamtes für Naturschutz befolgen, erfolgreich den empfohlenen wolfsabweisenden Herdenschutz anwenden. Und jetzt steht zu befürchten, dass diese Maßnahmen inklusive Herdenschutzhunden nicht mehr gefördert werden.
Mhm, genau.
Und was bedeutet das de facto? Die Weidetierhalter, die bisher hervorragende Arbeit geleistet haben und ihre Tiere geschützt haben, die gehen jetzt zukünftig vermutlich leer aus.
Ja, die gehen leer aus und haben Probleme. Ja. Die haben Probleme, ja. Weitere Probleme, die sie bewältigen müssen. Dann ist ja im Prinzip all das, was wir in dieser Folge besprochen haben, ne? Wir haben die Leute aufgerufen, guckt euch den Herdenschutz an, ist ja alles obsolet. Eigentlich müssen wir die Folge gar nicht mehr veröffentlichen. Die ist jetzt nicht mehr aktuell, ne?
Oh doch.
Doch?
Oh doch, weil, naja, natürlich, ne? Weil das, was dieses Empfehlungsschreiben hier hergibt, das ist natürlich rechtlich überhaupt nicht haltbar. Wenn man sich das mal anschaut, hier werden Behauptungen aufgestellt, also Begriffe verwendet, die so nicht der Wahrheit entsprechen. Also man umschreibt das hier als Empfehlungen für zumutbare Anforderungen an wolfsabweisende Herdenschutzzäune. Und dann geht man auf die Maße ein und diese Maße, die liegen noch unterhalb des Mindestschutzes, der jetzt gegeben ist, um nach Übergriffen Entschädigungen zu erhalten. Aber diese Maße, die hier in diesen Empfehlungen angegeben werden, die sind mitnichten wolfsabweisend. Und dann behauptet man noch, man hätte hier in jahrelanger wissenschaftlicher Arbeit zusammen mit den Weidetierverbänden, ach so, warte mal, ich kann das ja mal vorlesen hier, das ist so. Die Empfehlungen basieren auf über 25 Jahren Erfahrung zu Herdenschutzmaßnahmen gegen Wolfsübergriffe, wissenschaftlichen Erkenntnissen und fachlicher Beratung durch die Weidetierverbände. So, zum einen gibt es vom BFN mehrere wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Herdenschutz, wirksamer Herdenschutz. Und diese basieren nicht nur auf Theorie, sondern die basieren auf praktischen Erfahrungen, jahrelangen Tests, dass nicht nur national, sondern auch internationale Erfahrungen, die hier eingeflossen sind. Und das sind echte wissenschaftliche Arbeiten, die überprüfbar, nachvollziehbar sind, die wiederholbar sind und die auch wissenschaftlich belegt tatsächlich wirksam sind. Von Anfang an wurde sich ja beschwert, dass der Herdenschutz so aufwendig ist, dass das so teuer ist. Und dieser vom BfN empfohlene Herdenschutz, das ist ja nicht machbar, das ist viel zu aufwendig, weil man das nicht umsetzen wollte. Und der Grund dafür ist, dass man keine Mittel mehr dafür ausgeben möchte, von Anfang an. Obwohl diese Mittel für die Förderung von Herdenschutzmaßnahmen, die werden von der EU-Kommission gefördert. Sogar inklusive Herdenschutzhunden. Das ist seit Jahren bekannt und seit Jahren wird das schon eingefordert. Es ist aber so, dass die Deutschland oder die Bundesländer diese Mittel einfach nicht abrufen, obwohl die Kommission zigmal darauf hingewiesen hat, bitte diese Mittel abzurufen, diese Fördermittel. So. Und Deutschland macht das nicht. Stattdessen hat man jetzt diese Anforderungen für den angeblich wolfsabweisenden Herdenschutz so runtergeschraubt, dass die gar nicht wolfsabweisend sind, sodass in Zukunft ja noch mehr Weidetiere geopfert werden. Welcher Weidetierhalter ist schon imstande, ohne Förderung und Unterstützung tatsächlich wolfsabweisenden Herdenschutz zu installieren?
Ja.
Das Ergebnis wird sein, dass noch mehr Weidetiere gerissen werden. Und dann hat man die Rechtfertigung für die Anwendung des neuen Bundesjagdgesetzes, was ja nichts anderes bedeutet als Herdenschutz mit der Flinte.
Mhm.
Ne? Nämlich hier den Paragraphen 22d Absatz 3. Da kann man ohne Genehmigung, unabhängig von einer Schonzeit, unabhängig, ob ein günstiger Haltungszustand vorliegt, der sowieso nicht gegeben ist, einfach auf Zuruf jeden Wolf abknallen, der sich da in einem Radius von mehr als 20 Kilometern um den Rissort befindet.
Wir sind jetzt so bei dem
das
Thema.
Das ist Herdenschutz mit der Flinte.
Ja,
und
genau.
Das war von Anfang an das Ziel.
Und der Wolf kommt in die Kategorie Fuchs. Und wir sind jetzt beim Thema Schädlingsbekämpfung.
Ja, genau.
Das bedeutet, dass das, was wir zu Beginn dieser Folge besprochen haben, diesem Fall der Trophäe, wo der Kopf abgetrennt wurde, dass das wahrscheinlich der Anfang ist einer zügellosen, völlig enthemmten Jagd auf Wölfe, wo große Landstriche leergefegt sein werden von Wölfen.
Wo ja, das es sind sie ja jetzt.
Sind
das,
jetzt schon,
das sind sie ja
aber
jetzt schon, der ganze Südwesten.
Wo,
ne,
vielleicht,
das
ja, ja, wo vielleicht sogar das Ziel ist, die Wölfe komplett wieder auszurotten.
Natürlich.
Wobei, so ganz können sie nicht, dann haben ja die Jäger auch nicht mehr ihren Spaß. Ich meine, wir wissen ja, dass es in großen Teilen darum ging, den Jägern ein Geschenk zu machen, dass sie eben halt jetzt frei Wölfe bejagen können. Das ist ja ganz klar.
Da wird so eine Alibi-Population aufrechterhalten, wie in Schweden, damit man noch ein bisschen Geld verdienen kann mit der Trophäenjagd. Mhm. Und das war's dann. Ne?
Genau.
Ob die Wölfe verkrüppelt sind wegen Inzuchtdepressionen, das spielt doch keine Rolle. Ob dann Rüde keine Hoden hat oder so, das Fell und der Schädel und die Zähne sind doch trotzdem schön.
Richtig.
Ne? Das reicht doch. Das reicht doch für eine Trophäe.
Richtig. Ne? Also wir steuern auf harte Zeiten zu. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema. Wir lassen es jetzt mal sacken. Wir recherchieren weiter. Wenn wir neue Erkenntnisse haben, und da wird ja jetzt ganz, ganz viel kommen, da werden sich viele zu Wort melden, dann machen wir nochmal eine Folge dazu, weil das wäre jetzt wirklich die Zeitenwende in der Wolfspolitik in Deutschland, die heute eingeläutet wurde. Deswegen haben wir jetzt auch das Studio nochmal aufgemacht heute, um diese Folge komplett zu machen, damit wir jetzt auf einem Stand sind. Wie gesagt, vieles, was wir besprochen haben, ist jetzt nicht mehr so aktuell. Auch wenn ich immer noch die Hoffnung habe, dass das juristisch eingefangen werden kann. Ne?
Doch, das ist top aktuell. Ne? Ich muss jetzt doch nochmal hier auf das neue Bundesjagdgesetz zurückkommen. Hier steht nämlich drin 22d Absatz 3 Nummer 2. Trotz zumutbar ergriffener Herdenschutzmaßnahmen, die geeignet sind, Tiere vor Angriffen durch den Wolf zu schützen. So, wir haben ja darüber gesprochen, was bedeutet denn zumutbar ergriffene Herdenschutzmaßnahmen, die geeignet sind, Tiere vor Angriffen durch den Wolf zu schützen. Ja, wenn jetzt die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung beziehungsweise der Alois meint, er hätte jetzt mit diesen neuen Empfehlungen dazu diesen Begriff zumutbar hier definiert, hat er sich geschnitten. Die Ausführungen dazu könnte ich jetzt auf mehrere Urteile des EuGH verweisen, die sich zum Thema Zumutbarkeit und Wirtschaftlichkeit, also Maßnahmen, die umzusetzen sind, bevor die Tötung eines geschützten Tieres in Frage kommt, das ist alles ausgeurteilt.
Gut.
Ja, das heißt, bei dem ersten Verfahren, wo dieses hier vor Gericht landet, wird das kippen.
Gut. Ja?
Sämtliche Urteile bisher, auch deutsche Urteile von deutschen Verwaltungsgerichten, haben sich immer berufen auf, was das BfN empfohlen hat. Und das ist auch rechtlich abgesichert, weil der EuGH verlangt nämlich, dass sich Herdenschutzmaßnahmen nach besten wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen zu richten haben. Ja? Mhm. Und nicht nur auf Behauptungen, die nicht belegbar sind. Wie diese Empfehlungen, die heute
unserem Alois, genau,
die BLE rausgegeben,
okay,
hat. Die besten wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse ist das, was das BfN in Kooperation mit nationalen und internationalen Herdenschutzexperten und Anwendern, sage ich jetzt mal, also Weidetierhaltern, zusammengetragen hat und ausgewertet hat und das nachweislich wirkt. Ne? Also wer hier meint, er könnte nach Angriffen von Wölfen, die hier diesen Mindestanforderungen entsprechenden Herdenschutzzäune überwunden hat, das wird vor keinem Gericht standhalten.
Gut.
Dann habe ich noch ein kleines Schmankerl für heute, als wäre es nicht schon genug nach dieser Meldung. Heute hat das Bundeszentrum für Weidetiere und Wolf eine Umfrage gestartet, die lautet: Hatten Sie Wolfsübergriffe auf Ihre Weidetiere, die Sie nicht gemeldet haben? Bitte hier angeben. Und diese Fragen, die hier abgefragt werden, sind unglaublich. Hier will man also im Nachhinein noch die Zahlen der DBBW manipulieren.
Das gibt's gar nicht.
Ne? Und Und das rückwirkend bis 24. Das heißt, man will jetzt noch die Statistik der letzten Jahre manipulieren.
Das kann doch nicht wahr sein.
Es ist unfassbar. Also was hier gerade abgeht, das ist sowas von wissenschaftsfeindlich. Das ist so willkürlich. Ne? Man möchte sich hier die Verfügungsgewalt über die Daten auch noch sichern, damit man die manipulieren kann, ohne dass das nachgewiesen werden kann und ohne dass es das in der Öffentlichkeit transparent dargestellt werden kann, wie denn diese Daten überhaupt zustande gekommen sind.
Also da sind wir jetzt, wir verlassen jetzt den Weg der Wissenschaft. Wir gehen jetzt rein in den Bereich der Mythen. Wir machen uns jetzt eine eigene Realität. Das ist jetzt gerade angesagt und wir wollen jetzt im Nachhinein die wissenschaftlichen Daten noch unterwandern, indem wir sagen, ja, das kann ja so nicht hinkommen, machen wir jetzt mal lieber eine Pi mal Daumenzahl. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch. Lass uns das bitte sammeln und Schluss machen und dann nochmal lieber neu antreten mit guten Plänen, damit wir den Leuten draußen auch einfach ein bisschen Hoffnung machen können. Das reicht für heute, oder?
Ja, also trotzdem, ne, nach wie vor kommt es mir vor, als hätten die alle hier, als hätten die den Verstand verloren.
Ja, das ist ja auch so.
Irgendwann ist doch jetzt mal gut, ne?
Jetzt ist gut.
Was denn nun noch?
Ja.
Also, es. Unfassbar. Und wenn jetzt die Weidetierhalter, die bisher immer noch geglaubt haben, Herdenschutz mit der Flinte würde funktionieren oder Alois Rainer hätte was Gutes getan mit dem Bundesjagdgesetz für die Weidetierhalter, ja, das tut mir leid, ne? Dann die haben sich mächtig aufs Kreuz legen lassen.
Sie. Ja.
Und am Ende leiden alle.
Richtig.
Sehr viele Weidetiere. Die Weidetierhalter, weil sie ohne Förderung ihre Tiere nicht wolfsabweisend schützen können. Und last but not least sogar auch noch die Wölfe, weil die werden dann ungerechtfertigterweise abgeschossen.
Die Wissenschaft leidet.
Die Wissenschaft, die Integrität der DBBW leidet, die Integrität des BfN, alles.
Und am Ende sogar die Demokratie.
Ja, nur das sowieso. Wenn man hier im Nachhinein noch Daten und Fakten manipulieren möchte mit solchen populistischen Abfragen, die nicht mal belegbar sind, mit solchen Empfehlungen, wo nur Behauptungen drinstehen, die keine seriöse Quelle darlegen können, das ist unglaublich.
Ja.
Also es reicht jetzt wirklich. Es reicht wirklich.
In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, Ines. Danke dir.
Ja, ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören.
Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.